down, set, rank.
Moin! Donnerstag, 5. Juni 2025. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Eine neue Folge Ranked, die dritte dieses Jahr. Und wie immer sind das die Running Backs, bekanntermaßen meine Lieblingsposition. Ich habe so viel Tape geschaut, so viel Eye-Test konsumiert, aufgesogen. Ja. Wie bei keiner anderen Position, aber das ist bei mir immer der Fall. Bevor wir aber zu den Running Backs kommen, wir müssen noch mal über letzte Woche sprechen, weil es gab wirklich enorm viel Feedback zu der Wide Receiver-Folge. Vor allem zu unserer Tyreek Hill-Diskussion. Mhm. Und also positiv wie negativ, muss man dazu sagen. Ich glaube aber, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen, weil also ich verstehe absolut den Punkt, dass wir uns da ein bisschen im Kreis gedreht haben. Das kommt halt, wenn man in einer Folge dann über einzelne Dinge diskutiert. Ich glaube aber, viele von euch haben so ein bisschen mental abgeschaltet irgendwann im Laufe dieser Diskussion, was ich wie gesagt nachvollziehen kann. Aber viele von euch haben nicht mitbekommen, dass wir am Ende festgestellt haben, dass wir eigentlich die gleichen Parameter für unser Ranking anwenden, aber wir uns halt in einem dieser Parameter grundsätzlich bei Tyreek Hill unterschieden haben, und zwar die Projection. Das haben wir ganz am Ende dann halt quasi, da sind wir drauf gekommen, das hat ein paar Minuten gedauert, aber ich glaube, viele Kommentare gingen so in die Richtung, ja, ihr rankt dann zu unterschiedlich offensichtlich. Und da würde ich halt widersprechen wollen. Ich glaube, wir mussten so lange darüber diskutieren, um zu merken, dass wir es gar nicht tun, sondern einfach nur was anderes erwarten bezüglich Tyreek Hill in der Zukunft.
Ja, also erstmal vielleicht, das wurde ja wirklich ein reger Austausch dann. Übrigens im Feedback-Channel, ich glaube, hattest du jetzt nicht gesagt, für alle, die jetzt sich fragen, hey, Feedback, was, wo? Also im Discord-Channel bei uns,
naja, nicht
wo
alle Supporter.
Nicht nur also, da, genau, aber da war es, glaube ich, so die Diskussion am ehesten. Habe ich zumindest die da am ehesten mitgekriegt. Ich habe mich da auch ein, zwei Mal eingeschaltet. Das war wirklich aber auch ein Community-Austausch über weite Teile. Wie du gesagt hast, manche haben zugestimmt der Kritik, andere waren anderer Meinung. Das fand ich erstmal cool. Also zum einen, dass ihr euch da echt eine Zeit nehmt, euch investiert, auch was mit Substanz reinpackt, das ist nie selbstverständlich im Internet, das wissen wir, glaube ich, alle. Deswegen erstmal dafür danke. Und dann inhaltlich, ja, Teile der Kritik, wir haben das unter uns ja auch schon danach besprochen gehabt und beide gesagt, so bei manchen Themen, die wir entweder schon ausführlich hatten oder eben die sich dann so im Kreis drehen, ne, dass wir da drauf achten, dass es nicht zu sehr ausufert.
Ja.
Und dann aber eben, glaube ich, dass es tatsächlich ein bisschen falsch rüberkam. Vielleicht auch, weil wir es nicht nochmal ausdrücklich erklärt haben. Aber ja, es gibt die generellen Parameter, nach denen wir beide vorgehen für dieses Ranking oder diese Rankings, ja, diese Folgen. Nämlich eben vor allem diese Leitfrage, wen wollen wir für die kommende Saison eher haben? Und die Gewichtung dann der verschiedenen Aspekte, also vergangene Saison, vergangene 2 bis 3 Jahre, Sample Size, Alter, Verletzung, all das zusammengenommen führt ja eben zu dem Ranking. Und die Gewichtung und für sich, das ist ja das, wo wir eben unsere individuelle Note reinpacken.
Genau, genau. Wir haben gleiche Parameter, aber die Gewichtung ist dann auch, finde ich, ja, die muss man ja,
das ist ja das Ranking,
Spieler auch quasi individuell betrachten. Genau. Und wenn wir da dann auch einer Meinung wären, hätten wir die gleichen Rankings. Und dann
stimmt,
würde
ja
das ganze Format keinen Sinn machen, ja, aus unseren beiden Rankings Konsens-Ranking zu machen. Also da müssen wir uns ja dann logischerweise auch unterscheiden.
Genau,
bei Tyreek Hill war es ja einfach nur der Zukunftsaspekt, wo wir uns grundsätzlich unterscheiden. Wahrscheinlich mussten wir so lange diskutieren, um selber darauf zu kommen, um beziehungsweise selber auch herauszufinden, wo unterscheiden wir uns denn jetzt hier gerade, dass wir so weit bei ihm auseinander sind.
Ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Und das war eine der Sachen, die ich im Channel auch relativ früh dann geantwortet habe in der Diskussion eben. Der Punkt, es wirkt dann halt ein bisschen willkürlich, wenn man sagt, ich habe das mehr gewichtet, ich habe das mehr gewichtet. Aber zum einen ist das eben die individuelle Note im Ranking insgesamt. Und zum anderen bin ich halt auch wirklich der Meinung, dass du diese Punkte bei verschiedenen Spielern unterschiedlich gewichten musst. Also ein 30-Jähriger, der halt aus einer Down-Year kommt, ist wahrscheinlich anders zu gewichten als ein 25-Jähriger, 26-Jähriger, der aus einem Down-Year kommt. Ein 31-Jähriger, der von einer Verletzung kommt, ist wahrscheinlich anders zu gewichten als ein 26-Jähriger und so weiter. Deswegen verstehe ich das auch, dass es dann so ein bisschen wirken kann. Naja, gut, das habt ihr ja da aber ganz anders gewichtet. Stimmt wahrscheinlich auch, aber eben, weil wir dann der Meinung sind, es ist auch anders zu gewichten bei diesem jeweiligen Spieler.
Ja, und es ist ja auch dann auch was, also was diese Down-Years angeht, auch komplett unterschiedlich. Also, ja, reden wir auch heute drüber, über Running Backs, die ein Down-Year hatten und ich zu stark in die negative Richtung gegangen bin. Gleichzeitig gibt es auch Beispiele für, ja, Nick Chubb zum Beispiel. Über den ja. werden wir heute gar nicht
ja.
sprechen.
Ja, aber da ein ähnliches gedacht, Beispiel diese Folge auch wieder.
Bitte?
Wir haben einen ähnlichen Fall diese Folge
auch stimmt.
wieder.
Ja, stimmt. Ja, wobei, ja, Nick Chubb ist, glaube ich, dann noch mal ein Stückchen älter gewesen. Aber zum Beispiel Nick Chubb, da habe ich halt, bin ich zu positiv scheinbar geblieben. Hab gesagt, okay, ja, verletzungsbedingtes Down-Year sozusagen. Ich mache mir aber trotzdem keine Sorgen. Und das kann ja auch immer komplett anders ausgehen. Und so muss man diese individuellen Performances, Verletzungen auch unterschiedlich bewerten.
Genau, also das, ich verstehe da jeden, wo das vielleicht so rüberkam. Naja, ihr rankt ja quasi verschiedene Dinge. Wichtig, glaube ich, für euch mitzunehmen aus diesem ganzen Thema ist, wir haben schon die gleichen Parameter. Wir wenden sie halt bei jedem Spieler individuell an, aber ich finde, das ist halt auch die Essenz von dem Ranking.
Aber jetzt lass uns über die Running Backs sprechen, über unsere Konsens-Top 10. Vorher, wie immer, der Blick zurück auf vergangenes Jahr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir uns beide nicht mit Ruhm bekleckert. Ich ganz besonders nicht, aber das haben wir schon mehrfach thematisiert, da sticht natürlich ein ganz schlechter Take bei mir heraus. Saquon Barkley, viel, viel zu tief. Respekt an dich, du hast ihn an 3 gerankt, habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Ich weiß, woher ich kam und wie ich darauf gekommen bin, nicht nur was das statistische Down-Year angeht in schlechten Umständen bei den Giants, sondern ich weiß noch, wie ich mir Tape angeguckt habe und gedacht habe, wow, das ist nicht mehr so dynamisch und explosiv, wie ich meinen Saquon Barkley eigentlich kenne. Und das Pendel ist viel zu stark bei mir dann in eine andere Richtung ausgeschlagen. Das Gleiche bei Josh Jacobs, sprechen wir später noch drüber. Auch da habe ich den gleichen Fehler gemacht. Gleichzeitig hatte ich tatsächlich ein paar gute Platzierungen dabei, ein paar gute Takes. Die gehen natürlich dann im Schatten von so einem horrend schlechten Take unter. Ja. Dazu kommen wir später auch noch. Und du hattest auch ein paar Ausrutscher, muss man sagen.
Ja, mir ging es ähnlich tatsächlich, als ich jetzt nochmal das ganze Ranking durchgegangen bin. Und man versucht ja auch immer nachzuvollziehen, wie kam ich dazu, wenn ein Take besonders schlecht oder besonders gut altert. Wie kam ich dazu? Warum habe ich was da gesehen oder nicht gesehen, was andere vielleicht so nicht wahrgenommen haben?
Ganz kurz, ich habe trotzdem kein Regret, dass ich Saquon Barkley nicht an 3 hatte. Ich hätte den letztes Jahr niemals an 3 gerankt, das muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem, was ich da gesehen habe. Das war letztendlich ein Fehler und du hast es richtig gemacht, aber trotzdem, ich würde es in der Nachbetrachtung nicht. Also ich würde es anders machen, natürlich. Ich würde es nicht ganz so krass gewichten, ihn nicht so weit runter ranken. Aber an 3 wäre er bei mir nicht gelandet. Das kann ich auch in der Retrospektive sagen.
Ja, und mir ging es ähnlich. Also viele Dinge, die ich jetzt nochmal, als ich durchgegangen bin, mochte ich die Takes oder fand ich auch diesen gut gealtert Barkley. Klar, Jacobs war bei mir auch auf 8. Gut, Henry hätte ich 1-2 Plätze höher haben können, aber war immer noch Top 5. Also so alles in allem, ne, weitestgehend okay. Aber es gibt halt bei mir vor allem 2.
Oh, du hattest Henry an 5? Das sehe ich jetzt erst.
Ja, ich hatte Henry an 5. Ja. Das war halt bei mir die Sorge mit dem Alter. Das weiß ich noch, dass ich da gesagt habe, mit dem Laufstil 30. Ja. Ja, mal gucken.
Reden wir heute später wieder ein Thema.
Vielleicht später ein Thema. aber 2 klare Fehlgriffe, die auch, wo ich jetzt drauf gucke und sage, okay, die kann ich nicht rechtfertigen, verteidigen, nee. Was auch immer. Nee. Zum einen, ich meine, in dem Boot saßen wir gemeinsam, Breece Hall viel zu hoch. Du hattest ihn auf 3 mit deinem Bonus, ich hatte ihn auf 2 sogar. Ja. Also da haben wir auch, ich weiß noch, da haben wir in der Season Prediction
so geblendet, der Mann.
Komplett drüber gesprochen. Und ich habe sowohl ihn als auch die Situation in New York, glaube ich, falsch eingeschätzt. Ich meine, du hast ihn jetzt richtig weit fallen lassen dieses Jahr. Bei mir ist er zumindest noch in einem Dunstkreis von den Spielern, über die wir sprechen. Aber ja, das war ein Spieler, den ich definitiv ihn und die Situation falsch eingeschätzt habe. Und der andere ist Jahmyr Gibbs. Jahmyr Gibbs war dank dir zum Glück noch Top 10 in der Consensus Top 10.
Ja, das war einer meiner deutlich besseren Picks.
Absolut, absolut.
Einer der guten, ja.
Ja, ich hatte ihn nur auf 14, weil ich eben nach dem einen Jahr gesagt habe, ist ein cooler Roleplayer, aber kann er mehr? Und er hat dieses Jahr gezeigt, dass er mehr kann, da kommen wir später dazu.
Ja, den hatte ich an 7, du an 14. Aber ja, wie gesagt, also Running Backs natürlich auch sehr volatil, weil auch sehr abhängig von den Umständen, logischerweise. Mhm. Da gibt es dann auch mal größere Verschiebungen. Aber ja, wir hatten beide unseren Anteil an nicht so optimal gealterten Takes. Aber kommen wir zu diesem Jahr, zu unserer Top 10. Wir fangen an mit einem Rookie. Einem Rookie, bei dem ich höher bin als du. Und in meinen Augen ist auch der erste Skandal hier ein bisschen vorprogrammiert. es gab wieder ein Community-Ranking. Mhm. Und auch da wird dieser Mann mit Disrespect versehen und ist underrated in meinen Augen. Bei dir, du bist sogar höher als die Community.
Ich bin sogar einen Platz höher, ja.
Bei Bucky Irving von den Tampa Bay Buccaneers. Ich habe ihn an 7, du an 12, macht am Ende Platz 10. Dass ich bei einem Rookie höher bin als du, ist schon mal ungewöhnlich. Mhm. Ich habe auch kein Problem damit, also wenn mir Leute vorwerfen, 7 ist zu hoch. Da werde ich jetzt, also da ist eine gewisse Range. 12 oder 13, wie bei der Community, finde ich halt gleichzeitig zu niedrig. Weil, ich erzähle euch jetzt mal, wo Bucky Irving überall Top 10 war letztes Jahr und dann, wo er überall Top 5 war. Also erstmal Total Rushing Yards und das als Nicht-Starter, vor allem zu Beginn der Saison auch nicht so vielen Möglichkeiten, die er bekommen hat. Er ist Top 10 bei Runs über 15 Yards, also explosive Runs, Big Plays. Er ist Top 10 bei Forced Miss Tackles, Yards nach Kontakt, Yards Over Expected, Receiving Yards und Yards per Route Run. Er ist Top 5 in Yards nach Kontakt im Schnitt, wo er übrigens Platz 1 ist, und Yards pro Run. Das sind im Grunde so ziemlich alle relevanten Statistiken, wo er Top 10 ist. Und ja, also auch bei diesen Total Stat Statistiken, obwohl er nur 209 Runs hatte, was Platz 19 in der NFL war. Und das Ding ist ja aber, dass nicht alle, die jetzt vor ihm sind in diesen Top 10, auch überall anders in den Top 10 vertreten sind. Das sind ja immer unterschiedliche Spieler. Er war halt aber überall vorne dabei. Und ja, es ist nur ein Jahr, es ist nur ein Jahr Sample Size. Gar keine Frage, ist ja auch immer mein Argument. Aber für mich ist Bucky Irving einer, der Top 10 sein muss nach diesem starken Rookie-Jahr.
Weißt du, wer der Spieler ist, den ich dir entgegenwerfen würde? Ich habe jetzt nicht alle Statistiken, das konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht verifizieren. Ich wusste ja nicht, wo du argumentativ hier hingehst, in welche Richtung. Aber zumindest bei
in alle Richtungen gehe ich.
Bei einigen trifft es auf jeden Fall zu. Ich glaube sogar, was die Rushing-Sachen angeht, müssten es die allermeisten sein, wo er in der Top 10, Top 5 war letztes Jahr, also 2023. Mhm. Und das war bei ihm auch, bei ihm war es zwar die zweite Saison, aber die erste als Starter, also seine Rookie-Saison hat er kaum gespielt, dann erst so richtig als Impact-Spieler, als Starter. Sogar mit einer relativ ähnlichen Anzahl an Carries, 228. Und den hattest du letztes Jahr auf 11 und ich auf 12. Und da waren wir uns sehr einig und er war dann auch am Ende nicht in unserer gemeinsamen Top 10 und das ist Kyren Williams.
Ja.
Und viele von diesen Dingen, nicht nur statistisch, sondern auch seine Qualitäten als Spieler, finde ich, haben die beiden gemeinsam. Nämlich das Thema Vision, Contact Balance, Laufen zwischen den Tackles, dieses konstante Running, also was ich auch als effizientes Rushing bezeichnen würde, eben weniger diese krassen Highs and Lows, aber mehr, du weißt, was du bei jedem Run kriegst, nämlich in der Regel mindestens das, was da geblockt ist, mit noch ein bisschen was dazu. Also wenig dieses High-Risk, High-Reward-Running, sondern eben mehr Konstanz, mehr Vision, ne? Diese ganzen Punkte. Wir hatten das Thema ja sogar rund um den Draft. Da war Bucky Irving eines meiner Positivbeispiele für einen Spieler, der ein Stück weit dazu geführt hat, dass ich meine Bewertungsparameter bei der Position angepasst habe, nämlich eben das Gewichten von Vision, von Effizienz als Runner. Und ich finde, Kyren Williams ist das. Ich finde, Bucky Irving ist tatsächlich die bessere Version davon.
Aha.
Aber
da beantwortest du ja schon die Frage.
Aber eben mit einer noch kleineren Sample Size. Und das ist für mich dann letztlich der Unterschied so zwischen, packe ich den schon Top 10 oder ist der für mich eher knapp außerhalb der Top 10? Das ist ein Punkt. Also ich habe ihn auf 12, wie gesagt, bin knapp hinter der Top 10 bei ihm. Der andere Punkt ist dann bei ihm, wie auch bei Karen Williams, da habe ich die beiden sehr nah beieinander, Ceiling. Also
ja.
Als Passcatcher war Bucky Irving Checkdown und Screen-Target. Ein Drittel seiner Catches waren Screens. Unter allen Backs letztes Jahr mit mindestens 40 Targets hat der mit weitem Abstand die niedrigste durchschnittliche Targettiefe, minus 2,9 Yards. Also der fängt den Ball im Schnitt quasi 3 Yards hinter der Line of Scrimmage. Fast 85% seiner Pass-Play-Snaps kamen auch aus dem Backfield. Also ist keiner, der viel im Slot gespielt hat, viel Routes da gelaufen ist, sondern fast alles eben aus dem Backfield, Checkdown, Screens. Und Pass Protection ist er halt krass limitiert. Und das ist halt wiederum ein Nachteil gegenüber einem Kyren Williams beispielsweise. Weil er hat einfach nicht die Physis dafür. Hat er auch kaum gemacht. Und wenn er es gemacht hat, war er einer der schlechtesten Backs in der Liga, was Pass Protection angeht. Nach Passblock-Effizienz unter allen Backs letztes Jahr waren nur 2 Backs noch schlechter als er. Deswegen, ich dachte ehrlich gesagt, als ich mein Ranking gemacht habe, mit 12, vielleicht 11, 12 bin ich schon relativ hoch. Und dann kam dein Ranking. Und ich dachte nicht, dass du für ihn deine Rookie mit ein Jahr Sample Size Regel über Bord wirfst.
Naja, komplett über Bord habe ich sie ja nicht geworfen.
Naja, aber 7 ist schon, also.
Ja, aber 7 liegt bei mir hoch. Vor allem an dem Bereich Backs, die da im Umfeld sind, weil das sind mehrere deutlich ältere Backs. Und Bucky Irving ist noch keine 23. Bucky Irving hat eine Saison hinter sich. Ich glaube, dass der das bestätigen kann. Aber nochmal zurück auf Kyren Williams. Also Pass Protection, ja, fair. Kyren Williams ein toller Pass Protector. Bucky Irving vielleicht nicht. Aber das spielt ehrlicherweise in so einem Ranking. Also natürlich ist es wichtig, ist ein wichtiger Faktor, aber es ist halt ein extrem wichtiger Faktor letztendlich, wie viel steht ein Spieler auf dem Feld. Also ganz wichtiger Faktor vor allem für Coaches,
Kann ich ganz kurz reingrätschen, weil ich finde, es gibt zwei Punkte, die da zusammengehören. Nämlich, ich würde es einfach unter die Überschrift packen, Impact im Passing Game. Weil wir haben natürlich Backs, die auch keine tollen Pass-Protector sind, aber die halt eine große Rolle im Passing Game spielen.
Aber der Impact von Bucky Irving, der war ja da. Wenn du jetzt sagst, okay, der Impact kam vor allem über Screens und Checkdowns, fair enough. Aber Kyren Williams hat diesen Impact halt in den letzten 2 Jahren gar nicht gehabt.
Nee, das stimmt. Deswegen, also den Punkt gebe ich ihm auch.
Das ist für mich nämlich der Unterschied, als du vorhin meintest, ja, okay, die haben ähnliche Statistiken und wir hatten ihn knapp außerhalb der Top 10. Für mich macht es halt schon einen Unterschied, ob du den Impact als Checkdown- und Screen-Receiver hast oder eben nicht. Aber das kann natürlich vom Play-Calling und vom Scheme auch noch beeinflusst sein, aber trotzdem ist es ja da. Es ist ja Realität, dass Bucky Irving, was hat er? Die 9 meisten Receiving Yards in der Liga gefangen hat.
Das stimmt.
Mit weniger Catches als alle vor ihm.
Das stimmt, aber die Bucks hatten halt auch mit, ich glaube sogar das beste Screen Game in der NFL. Und da können wir dann viel diskutieren, wie viel davon ist da das Scheme.
Ja, ist er auch ein Faktor?
Ist er auch ein Faktor, natürlich. Aber das ist so ein bisschen die Puka-Diskussion. Wie sehr downgradest du für geschemte Production letztlich? Und ich finde, da gibt es halt andere Backs, die vielleicht sogar weniger Volume im Passing Game haben, aber eine größere Rolle spielen, einen größeren Impact haben. Also wenn jetzt ein Christian McCaffrey zum Beispiel, letztes Jahr natürlich hat der nichts gemacht in der Hinsicht, aber wenn der, weißt du aus dem Kopf, wie viele Receiving Yards Bucky Irving letztes Jahr hatte, oder hast du es gerade noch offen?
Knapp 400, 393.
Okay, 393. Wenn wir jetzt McCaffrey dagegen nehmen und sagen wir, McCaffrey hätte irgendwie in einem Jahr 440, 450 Receiving Yards, so ein bisschen drüber. Und wir aber bei ihm den Faktor mit drin haben, dass er als Matchup-Waffe, als Route-Runner gewinnt, rumgeschoben wird im Passing-Game und so weiter. Das hat für mich halt ein viel höheres Gewicht als das, was Bucky Irving gemacht hat. Was Bucky Irving gemacht hat, ist halt für mich so ein bisschen die Glorified-Version von dem, was Derrick Henry im Passspiel macht. Nämlich eben.
Ja, aber. Ja.
Den Ball in Space kriegen.
Aber das ist ja gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist der Vergleich zu Kyren Williams, der das halt nicht gemacht hat.
Ja, da bin ich bei dir. Da bin ich bei
da
dir.
Da gewinnst du ja als der, der das gemacht hat. Also, egal wie viel Value du dem Ganzen zuschreibst, wenn du eine Sache machst, die einen Impact auf ein Footballspiel hat und der andere hat sie nicht gemacht, dann ist der für mich, der es gemacht hat, Bucky Irving, höher zu ranken. Und wie gesagt, ich sag von mir aus Platz 8, Platz 9, Platz 10 kann ich mit leben. Für mich ist es dann am Ende ITES. Ich habe mir nochmal viel angeschaut. Ich mag diese Art Runner, sehr beweglich, sehr agil. Und ja, Projection natürlich auch irgendwo als so junger Spieler. Ich glaube, das hat ja ewig gedauert, bis er wirklich Rashad White den Rang abgelaufen hat. Bis zum Ende der Saison eigentlich. Ja. Und wenn das mal eine ganze Saison anders aussieht, bin ich sehr gespannt drauf. Und da gebe ich ihm halt so ein bisschen den Benefit of the Doubt, dass er da sogar vielleicht noch was draufpacken kann.
Na, bin ich gespannt. Ist ja bei so einem Spiel auch immer die Frage, wie auch bei dem, zu dem wir jetzt gleich kommen, wie viel Workload kannst du so einem Back mit der Statur geben?
Ja. Ja, gut. Da kommen wir jetzt auf Platz 9 zu einem, der noch mal deutlich weniger Statur, glaube ich, mitbringt, ohne jetzt die Zahlen Gewicht und Größe verglichen zu haben.
Aber ich weiß nicht, ob du da richtig liegst, ehrlich gesagt.
Ja, bin ich auch gerade am Zweifeln, wo ich Bucky Irvings Gewicht gesehen habe.
Ich glaube, die zwei sind ziemlich genau, ich glaube, die sind irgendwie 5 Pfund auseinander oder irgendwie sowas.
Aber Bucky Irving spielt, als hätte er mehr am Start als unser Platz 9, dank dir, mal wieder. Devon A-Chain. Mein Platz 12, dein Platz 7, aber, also genau umgedreht, aber mit Sternchen bei dir. Mhm. Zum zweiten Mal in Folge gibst du Devon A-Chain deinen Stern, deinen Bonus. Damit kann er sich vor Bucky Irving schieben. Bucky Irving nicht so hoch wie ich zu haben, finde ich okay. Ihn außerhalb der Top 10, wie gesagt, verstehe ich nicht ganz, aber ihn hinter dem einen oder anderen Spieler zu haben, wie es bei dir der Fall ist. Also Breece Hall zum Beispiel, sprechen wir nachher noch mal kurz drüber. Aber Devon A-Chain hinter Bucky Irving, da wusste ich, dass wir darüber diskutieren müssen. Mhm. Natürlich, Devon A-Chain ist ein super Receiving Back. Er fängt viele Bälle, viele Yards, explosiv nach dem Catch. Aber auch er kommt ja schon viel über Screens. Also gerade, wenn du dir die Chunk-Plays von ihm anschaust, wie oft er da den Ball in Space bekommt, kein Gegenspieler weit und breit. Und dann hat er halt natürlich mit seinem Speed, mit seiner Explosivität, macht er natürlich auch einiges an Yards. Aber ich frage mich halt, wann spielt Devon A-Chain mal als Runner eine Top-10-Saison, wie es Bucky Irving gemacht hat?
es ist natürlich ein umfassender Case. Also das ist klar, das Rushing, wenn du so sagen, wer sind die besten Runner in der NFL, würde ich dir Bucky Irving über A-Chain im Moment geben. Für mich ist es dann auch da wahrscheinlich näher beieinander als für dich, aber das würde ich dir grundsätzlich noch geben.
Ja.
Mein Case für A-Chain beginnt damit, dass er für mich der Nummer 1 Receiving Back in der NFL aktuell ist. Also Total Stats, klar, knapp 600 Receiving Yards in der Regular Season letztes Jahr. Überhaupt nur zwei andere Backs waren noch über 500 Receiving Yards, 6 Receiving Touchdowns, Platz 1 unter Running Backs. Und das eben dann in Kombination mit der Art und Weise, wie er eingesetzt wird. Weil ja, einiges ist Screens. Aber fast 40% von A-Chains Pass-Play-Snaps kamen im Slot oder Outside. Das ist mit weitem, weitem Abstand Platz 1 unter allen Running Backs. Also mal ein Vergleich. Jahmyr Gibbs, auf den wir später noch kommen, der auch ein super Receiving Back ist, der ist bei knapp 20%. Alvin Kamara ist bei gut 20%. Austin Eckler kam noch am nächsten mit ein bisschen über 30%. A-Chain ist bei fast 40%. Also der stellt alle anderen in den Schatten, was das angeht. Und dann habe ich mir mal die Slot-Receiving-Production von Running Backs letztes Jahr angeguckt. Devon A-Chain hatte allein 25 Catches aus dem Slot. Das ist mehr als doppelt so viel wie jeder andere Back in der NFL letztes Jahr. 183 Receiving Yards aus dem Slot. Das sind knapp 100 mehr als Eckler auf Platz 2 hatte. Und Jahmyr Gibbs, um nochmal auf den zu sprechen zu kommen, toller Receiving Back. Der hatte 10 Receiving Yards aus dem Slot letztes Jahr. A-Chain fast 200. Das ist eine andere Dimension, die Art und Weise, wie er eingesetzt wird. Also er war ein elementarer Bestandteil des Passing Games. Ja, im Screen-Game auch, klar. Und da ist seine Explosivität und sein Speed kommen da natürlich besonders gut zur Geltung. Aber eben auch aus dem Slot, auch outside. Und wenn man sich da, finde ich, einige der Catches anguckt, du hast natürlich recht, viele der Chunk-Plays, die kommen bei Screens oder wenn er eben den Ball im Raum kriegt und dann beschleunigen kann. Aber das fand ich auffällig, als ich ihn jetzt nochmal angeguckt habe, wie viele auch schwierige Catches dabei waren. Das sind dann halt nur Catches für 6-7 Yards oder sowas. Aber weg vom Körper, outside teilweise. Das ist schon fand ich schon, war schon deutlich mehr als diese designte Production. Und was das Rushing angeht, ich meine, er ist natürlich ein Stück weit auch ein Beispiel dafür, wie ein Running Back von den Umständen abhängig ist. 2023, als Miami die Liga wirklich, ja, buchstäblich überrannt hat, kann man sagen. Da hat er total absurde Stats in der kleinen Sample Size. Und letztes Jahr ist halt die Offense insgesamt eingebrochen, Quarterback verletzt. Das Run-Game wurde auch schematisch von Defenses einfach geknackt, sodass es für einen Spieler wie A-Chain einfach nicht mehr die Räume gab. Aber zwei Sachen dazu. Zum einen, er hat halt Teile davon, von dieser Production, als Receiver auf eine Art kompensieren können, wie kein anderer Back in der NFL. Und Punkt zwei, selbst in wirklich schlechten Umständen war er, fand ich, immer noch ein guter Runner. Also er hat halt nicht die Masse an Big Plays natürlich, die er als Rookie hatte, aber trotzdem immer noch eine solide Production, immer noch über 20 explosive Runs, immer noch 4,5 Yards pro Run, immer noch Top 10, was Rushing Grade angeht. Und auch hier habe ich mir natürlich einiges von ihm nochmal angeguckt. Und es gab einfach viele Runs, bei denen er wirklich keine Chance hatte. Und das macht natürlich die Bewertung schwer. Du hast gesagt, klar, Running Backs ist noch ein bisschen mehr Fluktuation drin, einfach weil die Umstände nochmal mitentscheidender sind. Aber für mich in Summe das, was er aus der Situation gemacht hat und wie er die Probleme, die Miami offensiv hatte, gerade auch was schematische Run-Game-Production angeht, wie er die kompensieren konnte eben mit dem Passing-Game. Und da reden wir noch gar nicht über den Speed und all das, was er als Runner kann, wenn er wieder ein bisschen Räume kriegt. Das ist für mich einfach ein Top-10-Back in dem Gesamtpaket.
Verstehe ich. Für mich müsste da halt als Runner einfach mehr kommen. Natürlich, wie gesagt, die Umstände hast du angesprochen. Aber was nach dem Kontakt angeht, was Yards over expected angeht, da einer der niedrigsten Werte insgesamt, wie viel von seinen Rushing Yards eben over expected gekommen sind. Wen habe ich lieber in Open Space? Devon A-Chain, jetzt im Vergleich zu Bucky Irving. Aber wen habe ich lieber so als meinen Nummer 1 Running Back? Schon noch Bucky Irving, weil ich habe, glaube ich, lieber einen. Also ich sehe Irving, wie gesagt, als besseren Runner und einen ganz guten Receiver, zumindest in dem Aufgabenbereich, was er machen muss. A-Chain ist der viel bessere Receiver, gar keine Frage, aber ja, für mich zu wenig als Runner gezeigt bisher, um ihn dann als Gesamtpaket über die zu setzen, die ich aktuell noch vor Devon A-Chain habe. Dein Star-Player wird gefolgt von meinem Star-Player auf Platz 8. Und ich dachte, dass ich hier noch viel mehr argumentieren muss und viel mehr ackern muss. Aber du hast ihn auf 9, ich auf 8, du auf 9. Am Ende ist es Platz 8 bei uns insgesamt. Wir sind beide bei ihm höher als unsere Community, als der Konsens, weil die haben diesen Spieler auf Platz 14. Daran müssen wir arbeiten, liebe Freunde. Chuba Hubbard, Carolina Panthers, back. Wie gesagt, ich dachte, wir wären weiter auseinander. Warum ist Chuba Hubbard mein Starplayer geworden? Zum einen, weil, wie gesagt, ich dachte, dass du ihn deutlich tiefer hast. Aber weil mir schon bewusst war, wie underrated der Mann ist, beziehungsweise wie underrated gut diese Saison war, die er gespielt hat.
Ja.
Und er hat meinen Stern bekommen, weil mir der Eye-Test so gut gefallen hat. Mhm. Also, erstmal zu den groben Zahlen. 8 meiste Rushing Yards der Saison. 4,8 im Schnitt, ein Top-10-Wert, Platz 6 in Runs, über 15 Yards. Receiving ist nicht seins, brauche ich niemandem was erzählen, aber er ist ein richtig guter Runner. Also wirklich, was ich da nochmal für Plays auf Tape gesehen habe, dieser super tiefe Körperschwerpunkt, die perfekte Mischung aus Explosivität und Beweglichkeit, Agilität und dann seine Vision. Es gibt ein Play, relativ random, weil es ist kein spektakuläres Play, aber da bin ich drüber gestolpert beim Thema Vision. Es ging die Saints kurz vor Ende, ich glaube kurz vor Two-Minute-Warning, in der Red Zone, lass mich lügen, 12 Yards vor der Endzone oder 11, irgendwie sowas, liegen zurück die Panthers und er bekommt den Ball und das sieht erstmal alles zu aus. Und ich glaube auch erkennen zu können, dass das Gap, was geplant war, zu ist. Keine Chance, gut zugestellt von den Saints. Er verzögert ganz leicht, blitzschneller Cut, in ein anderes Gap, ein bisschen weiter links. Ich glaube, so ein Gap weiter, zwei Gaps weiter. Dann direkt wieder ein schneller Cut in die ursprüngliche Running Lane, denke ich mal. So war mein Eindruck. Bricht 3 Arm-Tackles zu einem Touchdown. Da sind so viele kleine Bewegungen in Chuba Hubbards Spiel. Das ist kein Speedster, aber er hat genug Speed, um dann eben die Räume auch zu nutzen. Aber was er für Räume kreiert mit seiner Vision, und dafür fand ich dieses Play gegen die Saints sinnbildlich, das ist schon stark. Und ich habe halt einfach wirklich einen Hang zu guten Runnern. Da kommen wir später auch noch zu ein, zwei Spielern. Diese Vision und dieses Gefühl für Rushing Lanes, das ist für mich halt ein ganz wichtiger Faktor in der Bewertung. Deswegen gucke ich mir auch so viel dann nochmal bei den Backs an, weil das siehst du halt in Zahlen nicht, aber selbst die sind bei Juba Hubbard ja richtig gut.
Ja, für mich wirklich, ich würde sagen, die große positive Überraschung, mit Bucky Irving wahrscheinlich in der vergangenen Saison, weil Hubbard hatte ich gar nicht gerankt letztes Jahr, ich glaube du auch nicht. Der hatte keine 1000-Yard-Saison in seinen ersten drei Jahren. 2023 war das erste Jahr für ihn mit über 175 Carries überhaupt und das war eine sehr durchschnittliche Saison, würde ich sagen.
Man muss halt aber auch dazu sagen, es ist schon auch auffällig, die Line der Panthers ist natürlich echt noch mal besser geworden als in den Jahren davor. Und das kann dann natürlich einen Impact haben, aber ich glaube, du musst auch individuellen Schritt machen, um dann so eine Saison rauszuballern.
Genau, weil er war halt letztes Jahr wirklich einer der besten Backs einfach. Also wenn wir rein 2024 bewerten, kannst du einen Top-5-Case für ihn machen. Platz 3, was Running Backs mit mindestens 175 Carries in Yards nach Kontakt pro Run angeht. Da war er konstant wirklich gut, hast du ja auch schon gerade gesagt. Explosives waren okay, 15 Explosives insgesamt, also wirklich Runs über 15 plus Yards. Da waren nur 5 Backs in der Regular Season besser. Und Hubbard hat ja 2 Spiele verpasst, darf man ja nicht vergessen. Ich habe ihn vor der Saison mehr als so einen guten zweiten Back in einem geteilten Backfield gesehen oder halt so eine 1A-1B-Geschichte. Und das dann aber schon mehr so, das ist schon das Ceiling in seiner Prognose. Und jetzt sieht er aus wie einer der wirklich klaren, primären Leadbacks in der NFL. Vision habe ich mir auch aufgeschrieben. Diese Mischung aus überlegtem Rushing mit Übersicht, aber dann trotzdem decisive sein, nicht zögern, wenn es nicht sein muss, scharf vertikal gehen oder zwischen den Tackles arbeiten. Das ist richtig, richtig gut. Die Beschleunigung dann auch in Kombination mit der Vision. Hubbard ist ja kein Bruiser, das ist ja kein Power-Runner. Ich finde, das sieht man auch, wenn man ihn sich dann nochmal so anguckt, weil er schon ja auch so ein bisschen schmaler ist als andere Backs. Aber eben die Balance, die Beschleunigung, da läuft er gut auch durch Arm-Tackles. Ich würde auf jeden Fall gerne noch mehr im Passspiel von ihm sehen. Ja. 43 Catches für 171 Yards. Das ist eine wirklich miese Quote. Der einzige Back unter allen Running Backs mit mindestens 175 Carries mit noch weniger Yards pro gelaufener Route war Jonathan Taylor. Und ich glaube, mit Hubbard sollte man eigentlich mehr machen können im Passing Game. Also da vielleicht die Dimension noch ein bisschen öffnen. Aber ja, das ist jetzt mittlerweile, jetzt ist es ein Back, wo ich denke, der wird auf die nächsten Jahre wird der relativ fix in unserer Top 10 sein.
Ja, wenn die Offense der Panthers zumindest da weitermacht, wo sie die zweite Saisonhälfte war, dann schon. Ja, also ich werde da nicht widersprechen.
Sagen wir Top 12. Es ist halt bei Running Backs, Top 12. Ich meine, genau.
Es gibt fast keine Running Backs, die außer in der Top 5, wo ich das sagen würde, mit voller Überzeugung, die bleiben in den Top 10. Dafür ist es mir zu wechselhaft, zu abhängig von den Umständen. Ja. Juba Hubbard, unser 8. Dann Platz 7. Das ist einer, der auch letztes Jahr schon mit dabei war. Mein Platz 9, dein Platz 6. James Conner von den Cardinals. Toller Spieler. Kompletter, als man denkt. Eigentlich erzählen wir das jedes Jahr das Gleiche über ihn, weil auch das ist mir wieder aufgefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das letztes Jahr schon als Thema hatten. Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie jemand so aufrecht spielen kann auf der Position und trotzdem so elusive ist, so viele Tackles bricht, so schwer zu tackeln ist, obwohl er eben so aufrecht läuft. Eigentlich aufrechte Runner, meistens ja diese Straight-Line-Runner, die dann ein bisschen aufrechter laufen, die dann halt irgendwie mit Explosivität und Speed Tackles verhindern. Aber er ist ja jetzt kein Speedster. Und ja, gehört in die Top 10. Ich habe ihn jetzt dann nicht mehr vor einem Hubbard und einem Irving, die beide ähnlich gute Saisons gespielt haben und deutlich jünger sind als er.
Für mich ist er aktuell immer, was er ist immer noch, er ist für mich jetzt, wenn ich die Entwicklung die letzten 2 Jahre angucke, ist er für mich aktuell der beste Big Back, der beste Powerback nach Derrick Henry in der NFL. Bei dem der Impact im Passing-Game und was Big Plays angeht, finde ich tatsächlich immer noch unterschätzt wird. Ja, also was die Big Plays angeht.
Das meine ich mit Ja, genau. Als man denkt.
Genau, genau. Was die Big Plays angeht, nur Henry, Barkley und Jahmyr Gibbs hatten mehr Runs über 10 plus Yards in der Regular Season. Connor war auf Platz 9, was Breakaway Percentage angeht, also wie viele seiner Rushing Yards bei Runs über 15 plus Yards kamen. 31%. Das ist besser als Bijan, das ist besser als Jacobs, Hubbard, Chase Brown, Kenneth Walker, knapp hinter Devon A-Chain. Und bei Forced Missed Tackles waren nur Derrick Henry und Bijan Robinson besser in der Regular Season. Da war er auch vor Connor, vor Jacobs, vor Barkley, obwohl Barkley über 100 Runs mehr hatte in der Regular Season, vor Gibbs, der auch mehr Runs hatte als Connor. Und Passing Game, das hatten wir schon mal bei einer Quick Question, das weiß ich noch, weil wir da beide, glaube ich, gesagt haben, er ist der beste Pass-Blocking-Back in der NFL. Nummer 3 in Pass-Block-Effizienz unter Backs letztes Jahr, Platz 1 in Pass-Blocking-Grade, kein Sack, kein Hit zugelassen. Als Receiver 1,5 Yards pro gelaufener Route, das ist ein also das ist auch wieder so ein Wert, wo du diese ganzen anderen Leadbacks, Aaron Jones, Bijan, Mixon, die Steelers-Backs, Chase Brown, die haben alle weniger als das. Platz 4 in Yards pro Catch unter Running Backs mit mindestens 45 Targets. Er ist, ich glaube, er ist halt weniger, er hat weniger diese einzelnen spektakulären vielleicht Plays, könnte ich mir vorstellen. Und er macht natürlich jetzt nicht so wie Agent zum Beispiel, dass er regelmäßig im Slot oder Outside spielt. Das macht er vereinzelt immer noch auch mehr als manche andere, aber jetzt nicht auf dem Level wie Agent oder auch Gibbs oder McCaffrey natürlich in seinen besten Jahren. Aber er ist effizient als Receiver und dieses Gesamtpaket dann mit der Big Play Production und dem Down for Down eben mit der Power, mit der Physis, die er hat, für mich gehört er in die Top 6 und deswegen habe ich ihn auch noch eben über Hubbard und wo du schon jetzt dann Bucky Irving oder Hubbard über ihn packst. Ich finde, da gehört Connor im Moment noch hin. Wenn er jetzt in einem Jahr nochmal, wenn er jetzt ein Jahr lang irgendwie einen Schritt zurück macht, die anderen beiden ihre Saisons bestätigen, okay. Aber im Moment vom Gesamtpaket finde ich nicht, dass mehr als 5-6 Backs in der Liga besser sind als er.
Ja, Projection ist da für mich schon ein Thema, weil seine Effizienz ist jetzt in einer ja, schon etwas besser gewordenen Offense runtergegangen im vergangenen Jahr. Er ist 30 geworden, das ist halt einfach die magische Grenze für Running Backs normalerweise. Ich glaube halt, dass wir Prime James Conner in den letzten Jahren gesehen haben und es jetzt eher bergab gehen wird und dann, dass da halt junge Backs davor kommen. Und da, finde ich, haben dann halt so Leute wie Irving und Hubbard, die sehr jung sind, schon eine ähnlich gute Saison gespielt. Wenn auch mit weniger Sample Size, aber dass da für mich die Tendenz in die andere Richtung geht für James Conner.
Ja, das kann durchaus passieren. Ich meine, er hat nicht ganz diese krasse Workload auf dem Tacho, wie jetzt ein Derrick Henry zum Beispiel mit 30, 31.
Weil er aber einfach, der ist auch ein schlechtes Beispiel, weil
der ist,
das ist ja, egal.
Krasser
bei ihm.
Outlier, also, das stimmt, ja.
Es macht keinen Unterschied, ob der Mann jetzt viel läuft oder nicht. Es funktioniert trotzdem.
Ja, das stimmt. Nee, aber also auch im Vergleich zu anderen, vielleicht müsst ihr jetzt nachschauen, aber 29-jährigen Backs, wahrscheinlich hat Connor da sogar weniger Carries, einfach weil in den ersten 4 Jahren hat er ja nicht, ja, also hat er nicht so viel gespielt im Vergleich zu anderen Backs. Aber ja, das ist, finde ich, ein fairer Tiebreaker. Für mich, ich glaube, mir ist es dann zu viel Projection in der anderen Richtung, sozusagen die eine Saison mit Hubbard und Irving, das habe ich dann in dem Fall, da habe ich mehr Fragezeichen dann noch dahinter, dass sie das erstmal bestätigen sollen, ja. Wo du das offensichtlich schon stärker gewichtest als Pro-Argument.
Platz 6 ist ein Spieler, wo wir dann doch relativ weit auseinander gehen, wo mein Pendel wieder in die andere Richtung schlägt.
Ich kann sagen, im Vergleich zu letztem Jahr vor allem.
Das ist mein zweitgrößter Regret nach Saquon Barkley. Weil ich bin Josh Jacobs Ultra seit Tag 1. Das wisst ihr alle, die diesen Podcast schon länger hören. Ich habe ihn letzte Saison fallen gelassen. Ich habe die aktuellste Saison zu stark gewichtet. Den Eye-Test dann ein bisschen zu negativ gewichtet. Also auch da hatte ich Zweifel, ob die Explosivität noch so da ist, die ihn ja auch ausgezeichnet hat, diese Dynamik vor allem. Und jetzt bin ich wieder zurück mit Josh Jacobs auf 4. Du bist auf Platz 8, macht am Ende Platz 6. Ich habe mich halt vor allem zu sehr von den schlechten Umständen blenden lassen, die einfach nur mal da waren bei den Raiders, weil er das Jahr davor in auch schlechten Umständen richtig gut gespielt hat. Warum habe ich Josh Jacobs jetzt wieder so sehr hoch? Also abgesehen davon, dass er eine statistisch richtig gute Saison gesehen hat, vor allem der Eye-Test, weil das ist in meinen Augen ein Top 3, Top 4 Runner in der NFL. Einer der besten Ankle-Breaker der Liga, Der hat so viele Forced Missed Tackles. Einfach ganz, ganz schwer zu tackeln, der Mann. Und davon abgesehen sprechen wir hier auch wieder über 1300 Yards, Platz 6 in Total Yards zumindest. Und wie gesagt, um das nochmal zu unterstreichen, wie schwer der Mann zu tackeln ist, nur Saquon Barkley und Derrick Henry haben mehr Yards nach Kontakt. Er ist halt einer der wenigen Backs, die ich ohne Probleme alle drei Downs aufs Feld schicke, dem ich eine hohe Workload gebe und trotzdem ja, eine gute Effizienz bekomme und wie gesagt, ein toller Runner.
Für mich ist er tatsächlich unverändert im Ranking. Also ich hatte ihn letztes Jahr an 8, ich habe ihn jetzt auch an 8. Ich meine, ich hatte ihn natürlich letztes Jahr auch ein bisschen höher, dann eben, weil ich gesagt habe, in Green Bay, Matt LaFleur, Aaron Jones Rolle.
Aber war die Saison wirklich, war die Saison nicht besser, als du gedacht hättest? Weil für mich war sie das auf jeden Fall.
Sie war, naja, ich finde, sie war ein bisschen anders, als ich gedacht hatte. Weil, okay, ich frage dich mal einfach so, fandst du nicht auch, als du den jetzt auch nochmal angeguckt hast oder wenn du in deine Saison, in die Saison zurückgehst, fandst du nicht auch, dass Jacobs ein bisschen mehr so ein Bruiser geworden ist? Also ich fand, der wirkte ein bisschen breiter,
ja.
Wirkte so ein bisschen ja. Schwerer, nicht im negativen Sinne, ein bisschen, aber halt ein bisschen mehr wie so ein James Conner-Typ tatsächlich, wenn wir es gerade von dem Rusher-Typ hatten. Ich fand, so hat er gespielt und das siehst du im Positiven. Also du hast gerade die Yards nach Kontakt pro Run oder Yards nach Kontakt und auch nach Kontakt pro Run war auch Platz 4. Da war er sehr, sehr konstant darin, eben Yards durch Tackling-Versuche zu kreieren. Aber es ist ein bisschen auf Kosten der Explosivität gegangen. 11 Big-Play-Runs nur. Also Runs über 15-plus-Yards.
Da ist Najee, aber trotzdem das
Najee
ist ja,
also, Harris hatte 11 solcher Runs. Mit 40 Total Runs weniger als Jacobs. Und Najee Harris ist nicht das Explosivitätsbeispiel.
Ja,
für die stimmt. Volume, die Jacobs hatte letztes Jahr, weil er ja wirklich auch eine in Green Bay dann. Hast du die Runs gerade gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe es mir, glaube ich, notiert. 301 Runs. Für die Volume dann in Anführungszeichen nur 11 solcher Runs zu haben, das sind eben die anderen 300 Rushing Attempts, Bags, die sind dann halt eher bei 17, 19, 20, 25 solcher Runs. Wie gesagt, Najee Harris hat die gleiche Anzahl mit weniger, mit 40 Runs weniger insgesamt. Im Passspiel fand ich auch super verlässlich, so, aber jetzt nicht. Er war nicht der Difference Maker, den ich irgendwie mir vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft hatte, gerade mit Blick auf die Aaron Jones Rolle in Green Bay. Ja. Sie haben ihn weniger jetzt rumgeschoben. Er hat fast alles aus dem Backfield gemacht als Receiver. Auch so von der Gesamtproduction her, weil sogar weniger Catches als in den letzten drei Jahren davor bei den Raiders, wo wir das ja immer kritisiert haben, werft Jacobs den Ball mehr zu. Er ist ein wirklich guter Back. Deswegen habe ich ihm die Vorschusslorbeeren auch gegeben letztes Jahr. Er hat mich nicht enttäuscht, aber er hat mich jetzt auch in dem Sinne nicht positiv überrascht, weil ich finde, er ist ein richtig guter Allrounder geworden, ein physischer Back, ein konstanter Runner. Die Balance fand ich auch immer wieder auffällig, die Jump Cuts, die er hat. Er hat, finde ich, wirklich mehr eine Violence reingepackt in die Art und Weise, wie er läuft. Aber er ist für mich an dem Punkt auch seine Karriere und vor allem dann jetzt mit dem, was ich letztes Jahr von ihm gesehen habe, mehr der Floor-Raiser als der Ceiling-Raiser für eine Offense. Und die Backs, die ich vor ihm habe, würde ich, glaube ich, dann mehr noch als beides bezeichnen.
Ja, also da kann ich gar nicht widersprechen, weil die Explosivität war nicht mehr ganz so da. Gleichzeitig, wenn man auf die Runs guckt, die zumindest 10 Yards oder mehr gingen, da ist er schon vorne mit dabei. Da sind es nur 5 Backs vor ihm und das sind welche, die bekanntlich explosiver sind als er und James Conner. Das ist wieder das Thema mit überraschend, was diese Disziplin angeht von James
Conner. Und Conner hat halt, ich glaube, 70 Runs weniger als Jacobs.
Ja, ja. Ja, ja, also wie gesagt, Josh Jacobs ist jemand, der auch über Volume kommt, aber für mich halt sich von reinen Volume-Backs unterscheidet, weil er noch mehr Overexpected rausholt, weil er nach Kontakt so viel rausholt, weil er so viele Miss-Tackles selber kreiert, einfach durch seine Cuts.
Auf jeden Fall.
Es gab ich erinnere mich leider nicht mehr. Da kriegt er. Waren es die Dolphins? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall kriegt er da, ich glaube, es ist ein Dump-Off-Pass, kommt in Open Space, hat viel Platz, ja, aber wird eigentlich ziemlich schnell direkt gestellt von einem Verteidiger, der wirklich eigentlich zumacht vor ihm. Und dann killt er den mit so einem Deadleg, weißt du, also wirklich so einem Cut, wo er so ganz hart nach innen antäuscht, dann außen vorbeigeht. dass der Verteidiger wirklich einfach nur, ja, ich glaube sogar fast zu Boden geht. Mhm. Und solche Plays hat er halt immer drin, diese brutal harten Cuts. Also nicht so diese kleinen Bewegungen, die ich bei Chuba Hubbard angesprochen habe, sondern wirklich auch diese Jump Cuts, die mit einer gewissen Gewalt sozusagen kommen. Und das sind halt diese Backs, die ich ganz besonders mag, die halt auch ja in einem Squad spielen, mehr oder weniger. Mhm. Saquon Barkley ist da das größte Beispiel. Der spielt am tiefsten, würde ich behaupten. Der spielt mit der größten möglichen Kniebeugung. Und Josh Jacobs ist da auch ganz weit da vorne oder vorne mit dabei, was das angeht. Und dadurch hast du halt einfach, das sind dann wie Sprungfedern, wo aus denen du super schnell die Richtung dann wechseln kannst und auch eben krass wechseln kannst von einer zur anderen Richtung.
Ja. Ja, ich bin gespannt, ob er diese Art Stil beibehält, ich vermute mal, eine bewusste Entscheidung war, eben zu sagen, ich werde vielleicht ein bisschen schwerer, ich ändere meinen Stil ein bisschen. Packers haben ja eigentlich mit Marshawn Lloyd so den Speedback dazu, der hat halt kaum gespielt letztes Jahr, war ja auch lange verletzt. Ob das vielleicht dann noch mehr die Idee ist, dass dann Jacobs eventuell auch von 300 Carries auf 230 runtergeht und so, ob sie es dann ein bisschen aufteilen, vielleicht gewinnt dann Jacobs auch wieder ein bisschen an Effizienz, das ist so ein Punkt. Für mich gehört der klar in die Top 10 rein, für mich sind er und Connor ist auch eine Gruppe bei mir. Also das ist für mich ein Tier. Positiv überrascht hat er mich nicht.
Ein Argument für Josh Jacobs habe ich jetzt noch gar nicht genannt. Es gibt, also fast jeder Back, außer die absoluten Top-Backs, haben eigentlich immer mal so ein paar Spiele, wo gar nichts geht. Wo man richtig Probleme hat. Und Josh Jacobs ist einer der konstantesten für mich in meinen Augen, der immer ein Mindestmaß an Impact hat, ein Mindestmaß an Production liefert. Der hatte nur ein einziges Spiel mit unter 3 Yards im Schnitt. So, und das, also, solche Spiele haben die meisten Backs eigentlich immer mal wieder drin. Mhm. Er hat jetzt wenig Ausreißer nach oben, das ist die andere Seite der Medaille, aber
ja, ich finde, das beschreibt ihn halt ganz gut jetzt. Also, ich finde das eigentlich eine ganz, ist jetzt eine Statistik, aber es ist eine ganz treffende Beschreibung eigentlich, so dieses, was ich vorhin meinte, er ist halt der Floor-Raiser, aber vielleicht weniger der Ceiling-Raiser, wo ich jetzt vor allem bei unserer Konsens-Top 4, die es dann, finde ich, ganz gut trifft, bei jedem sagen würde, das sind Ceiling-Raiser für ihr Team.
Ja. Dann ist das unser Platz 6, Josh Jacobs. Dann haben wir einen geteilten Platz 4. Das sind zwei ganz unterschiedliche Spieler. Fangen wir mit einem an, wo wir uns sehr einig sind. Bei Jahmyr Gibbs. Mhm. Du hast ihn auf 4, ich habe ihn auf 5. Und jetzt kann man sich natürlich zu Recht fragen, wie kann ich Jahmyr Gibbs nach dieser Saison hinter Josh Jacobs haben? Ich bin von beiden ja bekanntlich auch großer Fan. und ich war bei Gibbs immer höher als du. Jetzt hat sich das zumindest minimal gedreht. Wie gesagt, ein Platz. Als ich mir auch nochmal angeschaut habe, wie gesagt, ein toller Spieler und wir sind jetzt hier im absoluten Elite-Running-Back-Bereich, gar keine Frage. Ich bin mittlerweile bei deiner Gegenargumentation angekommen. Die macht für mich halt nicht den großen Impact wie bei dir letztes Jahr zum Beispiel. Aber ich bin mir halt nach wie vor unsicher, ob Jahmyr Gibbs ansatzweise so gute Total Stats hat und die zeichnen ihn ja auch zu einem großen Teil aus, wenn er nicht hinter einer der absolut besten Lines der Liga spielen würde. Weil bei allem, was ich, also erstmal bei allen, die ich vor ihm habe, glaube oder weiß ich, dass dem nicht so ist, weil die haben wir entweder schon mal hinter einer etwas schwächeren Line gesehen oder ich glaube, dass deren Spielstil das besser kompensieren kann als bei Jahmyr Gibbs. Und zum anderen, bei vielem, was ich gesehen habe, waren das einfach wirklich auch Must-Have-Yards. So, also wo er den Ball bekommt, ein riesiges Gap hat und er ist natürlich dann der perfekte Spielertyp davor, um die erste Line, wenn er sie nicht durchbrechen muss, sondern einfach durchlaufen kann, das Tempo aufzubauen, diese Explosivität zu haben. Und das zeigt sich auch in den Statistiken, wenn wir uns anschauen, wie viele seiner Yards prozentual over expected sind, also mehr als erwartbar waren. Da ist er eher im unteren Teil der NFL. Mhm. Er ist und bleibt von den explosiven Runnern, von den rein explosiven Runnern, meine klare Nummer 1. Nur er kann es mit Saquon Barkley und Derrick Henry aufnehmen, was diese explosiven Runs über 15 Yards angeht. Mhm. Er war der drittschnellste Ballträger letzte Saison. Aber wie gesagt, ja, es fällt mir fast schwer, irgendwie gegen Jahmyr Gibbs zu argumentieren. Aber trotzdem, bei allen anderen, die ich vor ihm habe, bin ich mir eher sicher, dass sie auch in schlechteren Umständen, vor allem hinter einer schlechteren Line, gut performen können. Mhm. Bei Jahmyr Gibbs, na, leichte Zweifel.
Das ist halt die Herausforderung einfach mit Running Backs. Ich meine, das werden wir bei ihm auf gut, mal schauen, wie die Line der Lions nächstes Jahr sein wird. Die haben ja gerade ihren Center verloren. Mal gucken, wie gut die nächstes Jahr sind. Für mich der krasse Unterschied halt zu letztem Jahr war, was bei mir dann eben auch in dem Fall für mich dieses Pendel sehr in die andere Richtung schwingen lässt. Er hatte knapp 70 Runs mehr in der Regular Season als in seiner ersten Saison, ohne dabei in puncto Effizienz zu verlieren. Seine Breakaway Percentage ist sogar hochgegangen im Vergleich zu 2023. 25 Runs über 15 plus Yards, eben geteilter Platz 1 mit Barkley und Henry, die aber auch, ich glaube, 75 und 95 Carries mehr hatten, also Total Carries, als er hatten in der Regular Season. Sprich, man kann relativ easy den Case dafür machen, dass Gibbs im Moment der Big Play Runner in der NFL ist. Und natürlich spielt er in einer tollen Situation, mit was Scheme, was Line und so weiter angeht, mit einem verlässlichen Partner auch neben sich im Backfield, was eben alles klare Unterschiede zu manchen anderen dieser Big-Play-Runnern sind, AJ allen voran. Meine Frage bei Gibbs aber war ja mehr, ob er die Pace und die Effizienz aufrechterhalten kann, ob er generell diese Art Workload schultern kann, was ja letztlich auch Fragen waren, die so ein bisschen aus dem College ihn mit begleitet haben Richtung NFL. Und da hat er letztes Jahr einfach eine klare Antwort gegeben. Und deswegen bin ich dann bei ihm. Ich verstehe, warum du ihn auf 5 hast. Du hast halt, wir haben eine Differenz dann da quasi. Für mich ist es die Kombination aus dem, was er gezeigt hat, mehr Workload, gleiche Effizienz, teilweise sogar noch bessere Effizienz und dann eben die Receiving Production, was dann im Gesamtpaket für mich wirklich Top 5 eigentlich zementiert für ihn. Nummer 3 in Yards pro gelaufener Route unter Running Backs mit mindestens 40 Targets in der Regular Season. Ich habe vorhin ja die Stats gesagt, er spielt zwar relativ viel auch vergleichsweise auf der Position im Slot und Outside, heißt, man kann ihn da auch ein bisschen einsetzen, er fängt da nicht die Anzahl an Bällen wie jetzt AJ beispielsweise, aber gerade dann auch was Target-Tiefe und sowas angeht, da ist er halt dann doch nochmal auf einem anderen Level als Connor oder Irving oder auch Hubbard, die dann oder auch Henry, die dann wirklich primär Screens und sowas bekommen. Ja. Da macht er schon mehr auch als Route-Runner. Ich finde, tiefer als 5 kann man ihn, sollte man ihn nicht ranken aktuell. Nein. Ob jetzt 4 oder 5 ist dann auch ein bisschen Haarspalterei.
Da gehe ich mit. Ich hab mir halt immer die Frage gestellt, wie würde Jahmyr Gibbs bei den Giants der letzten Jahre, bei den Raiders der letzten Jahre aussehen? Da bin ich nicht zu so positiven Antworten.
Ja, das ist ja doch die spannende Frage generell, finde ich. Gerade auf dieser Position, auf der Position wahrscheinlich mehr als auf jeder anderen. Wie sehr gewichtest du eben den Unterschied zwischen einem Back, der dir ein Ceiling gibt, aber vielleicht nicht den Floor. Also der Floor in dem Fall für mich wäre eben, wenn ein Spieler wie Jahmyr Gibbs in der Giants Offense, nehmen wir irgendeine Offense mit einer schlechten Offensive Line die letzten Jahre, dein Leadback sein soll. 220 Carries kriegt, weiß ich nicht, 50 Targets, so irgendwas in der Richtung. Ist wahrscheinlich der Floor eine klare Stufe schlechter, als wenn du die gleiche Rolle einem Bijan Robinson gibst, um mal die zwei zu vergleichen. Und auf der anderen Seite halt, wenn du ein Team hast, das schon viel hat und dann so ein Back die Offense noch mal auf ein anderes Level eventuell heben kann. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Parameter in der Bewertung insgesamt.
Der zweite Platz 4 auf Augenhöhe mit Jahmyr Gibbs ist das größte Fragezeichen dieses Rankings, Christian McCaffrey. Mein Platz 6, dein Platz 3. Ja, gut. Ehrlicherweise bin ganz offen, ich hatte keine Ahnung, wo ich ihn hinpacken sollte.
Ja.
Verletzten Spieler auf 3 ranken. Ja. Riskant. Mhm. Kann man machen. Riskant. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Mann vor 2 Jahren klar der beste Back der Liga war. Er war letzte Saison halt 2-mal verletzt mit unterschiedlichen Körperteilen. Achillessehne und Knie. Wir haben keine Ahnung, wie er zurückkommt. Die Berichte, die es jetzt gab, sind positiv. Ich bin halt insofern ein bisschen skeptischer. Also ich habe auch überlegt, ihn irgendwo zwischen Platz 3 und Platz, also 3. Ich habe jedes Mal nachgedacht, nach den ersten beiden, an Platz 3, an 4 und an 5 und habe mich dann letztendlich dagegen entschieden. Wenn Christian McCaffrey auf 100% oder mit 100% zurückkommt, dann ist Platz 3 die richtige Entscheidung, da wo du ihn eingerankt hast. Tut er das nicht, dann ist, finde ich, der Weg zu Platz 6 oder sogar noch
dann ist sogar
tiefer,
niedriger wahrscheinlich, ja.
Dann ist der Weg halt sehr, sehr, sehr kurz. Also es könnte sehr schnell gehen, weil dafür finde ich die Konkurrenz in diesem Bereich zu gut und zu jung.
Ja.
Da gibt es einige Spieler, die dann auch vielleicht noch mal einen Schritt machen können.
Und die Rookies, die jetzt aus dieser Klasse reinkommen.
Absolut. Da könnte es auch den einen oder anderen geben. Mein Problem halt mit der Verletzung, also wir werden in der Edge-Folge noch über einen anderen Topspieler sprechen, der verletzt war. Mhm. Bei Christian McCaffrey reden wir halt von einer Achillessehnenentzündung und halt PCL. Wie nennt man das auf Deutsch? Hinteres Kreuzband?
Ja,
oder so?
Genau. Ja. Das ist halt das Ding, wir wissen es einfach gar nicht bei ihm. Also, das habe ich mir auch
aufgeschrieben. Es sind halt zwei Dinge.
Ja.
Es sind halt Sehnen- und Bänderverletzungen.
Mhm.
Kein glatter Bruch, der wieder zusammenwächst, und dann baut man die Muskulatur und alles wieder auf drumherum. Gerade diese Achillessehnenentzündung macht mir wirklich Bauchschmerzen. Mhm. Wie gesagt, keinerlei medizinische Ahnung, so, aber allein von dem, was ich gelesen habe, was diese Verletzung ausmacht, was die Symptome sind, was die Ursachen auch sein können. Boah, das kann halt auch einfach so eine Alterserscheinung sein und sowas kann halt immer wieder kommen.
Ja.
Das erhöht das Risiko, dass sie reißt. All solche Themen habe ich einfach Bauchschmerzen bei ihm. Und ja, ich finde, tiefer als 6 kann man nicht machen, wenn man weiß, zu was der Mann in der Lage ist. Aber ich habe schon auch Zweifel. Er ist jetzt nicht mega alt, aber gehört auch nicht mehr zu den jüngsten.
Ja,
er
wird 29 jetzt auch in ein paar Tagen auf einer Position, wo das eben das Alter sein kann. Wir hatten es gerade bei Connor eben 30, 29, 30, 31. Das kann dann oder ist bei den meisten Backs das Alter, wo die Production auch dann merklich runtergeht. Das Ding ist halt, wenn McCaffrey sonst keine Verletzung hätte und sich einfach im September das Kreuzband gerissen hätte und der kommt zurück. Natürlich auch schwerwiegend, aber mehr straightforward in der Art und Weise, wie man das vielleicht predikten kann. Wir sprechen halt hier über einen Spieler mit Sehnenentzündung, Sehnenverletzung in beiden Achillessehnen. Der ist nach Deutschland geflogen, um sich hier behandeln zu lassen von Spezialisten. Und wir wissen einfach eben gar nicht. Shannon hat ja gerade jetzt auch vor ein paar Wochen gesagt, so ja, er ist gesund im Moment, ihm ist alles super. Was wahrscheinlich auch stimmt. Aber wir wissen halt nicht, ist das in Woche 4 wieder ein Thema? Ist es in Woche 8 wieder ein Thema? Das ist halt so das Ding bei Verletzungen, wo wir auch in der Art und Weise, wie wir das schon gecovert haben oder mitgekriegt haben und so weiter, da kannst du dann sagen, ja gut, Kreuzbandriss September, geben wir ihm 10 Monate plus 1, vielleicht 2, sagen wir mal, im Oktober sollte er ungefähr wieder bei 100% sein, spätestens so Mitte, Ende Oktober, ist eigentlich eine realistische Prognose, wenn wir da also die Verletzungen der letzten Jahre da einfach mal so als Maßstab nehmen. Das haben wir hier halt gar nicht. Deswegen kann halt sein, dass der dann teilweise auch mehrere Wochen spielt und wir uns fragen, was ist los mit Christian McCaffrey, weil er einfach schlecht spielt oder nicht der ist, den wir gewohnt sind. Und dann kommt halt irgendwie raus, ja, der spielt halt seit 4 Wochen mit Schmerzen, mit Schwellungen, mit keine Ahnung was, mit generellen Beeinträchtigungen in den Achillessehnen, was natürlich das gesamte Spiel dann beeinträchtigt. Deswegen, ja, es ist wirklich fast, ist so ein bisschen außer Konkurrenz im Moment. Ich finde, im Moment ist genauso gut möglich, dass der zum letzten Mal in unserer Top 10 auftaucht, wie es möglich ist, dass er nächstes Jahr vielleicht nochmal Top-3-Spieler auch bei uns ist. Wir hatten letztes Jahr einen ähnlichen Fall, ähnlich aber nicht gleich, mit Nick Chubb, wo ja auch so das Ding war, sehr, sehr schwere Verletzungen in dem Alter, auf der Position, wie kommt der zurück? Da war die Antwort dann sehr negativ. Bei McCaffrey ist ja fast so ein bisschen die Frage eben, ist es jetzt eine Situation, die irgendwie eine Zeitbombe ist? Hat er jetzt noch 2 richtig gute Jahre, was auch sein kann? Ja, ich glaube, den kannst du im Moment eigentlich fast gar nicht irgendwie wirklich ranken. Du kannst ihn nicht Top 2 ranken aktuell, weil dafür gibt es einfach 2, die klar besser sind. Wenn du ihn außerhalb der Top 10 irgendwie schon ranken würdest, dann müsstest du halt predikten, dass er gar nicht mehr zurückkommt, was du auch nicht wirklich kannst. Deswegen, ich glaube, so zwischen 4 und 5 dann im Konsens-Ranking ist wahrscheinlich das, wo er hingehört.
Für mich gab es halt noch einen Spieler, wo ich relativ schnell der Meinung war, der gehört auch mit komplettem Kontext vor Christian McCaffrey. Und das ist unsere Nummer 3. Das ist Bijan Robinson. Meine 3, deine 5. Endlich übrigens mal ein Spieler, wo meine Tendenz gewinnt. Sonst ist es schon auch sehr deine Reihenfolge, muss man sagen. Aber so ist es bei einem Konsens-Ranking. Ich habe Bijan Robinson an 3, er ist unsere 3. Und für mich ist es auch dann relativ klar gewesen, weil Bijan Robinson hat eine absolute Top-Saison gespielt, also nach Total Stats sowieso, Platz 3 in Rushing Yards, Platz 5 in Receiving Yards unter Running Backs. Er ist für mich halt das beste, und die Saison hat es gebraucht, um das sagen zu können, das beste junge Gesamtpaket, das es aktuell gibt in der NFL. Der ist gerade erst 23 Jahre alt. Und Cam Scadabo, der jetzt als Rookie in die NFL kommt, ist genauso alt wie er. Ja. Und Bijan kommt jetzt in seine dritte Saison. Und wenn ich mir anschaue, wie er performt, wie er gewinnt, er ist nicht der große Big Play Hitter, aber so schwer zu tackeln, weil er so beweglich und agil ist. Also ich habe da gerade bei Josh Jacobs drüber geschwärmt. Bijan Robinson ist noch mal besser, finde ich. Zumindest was so die generelle Beweglichkeit angeht. Nur Saquon Barkley hat im Run und Receiving Game mehr Forced mit Miss Tackles kreiert. Und fast die Hälfte von Bijan Robinsons Yards waren overexpected statistisch. Ja, und der Eye-Test hebt ihn für mich dann noch mal klar über die Backs, die ich hinter ihm habe.
Ja, also für mich gehört der klar Top 5. Der Unterschied bei uns beiden ist ja letztlich hier McCaffrey. Wenn wir den mal so ein bisschen ausklammern, ist der Unterschied letztlich Jahmyr Gibbs. Bijan oder Jahmyr Gibbs im Prinzip. Ich weiß
und da auch nicht. Halt, und da überzeugt mich halt das Komplettpaket.
Ja, finde ich auch eine faire.
Gibbs ist in manchen Bereichen deutlich besser.
Ja.
Aber das Komplettpaket, finde ich, liegt dann schon bei Bijan Robinson, weil auch er ist ja ein guter Receiver.
Finde ich auch eine faire, also wenn man zu dem Schluss kommt, das ist ja die Diskussion, die wir jetzt gerade eben schon hatten. Worauf legt man mehr Wert? Floor Raiser oder Ceiling Raiser? Ich finde, beide sind ein Stück weit beides. Bijan ist für mich noch mehr der Floor-Stabilisator, was Gibbs nicht kann, weil er eben nicht der gleiche Runner ist. Gibbs gibt dir dafür in meinen Augen noch mehr Ceiling Raising in dem Fall, weil er halt einfach noch mehr Explosivität hat und noch mehr diese Big Plays auflegen kann. Und ich weiß auch noch, dass wir letztes Jahr bei Bijan darüber gesprochen haben, dass wir ihn uns dann beide natürlich nochmal angeguckt haben für das Ranking damals. Und wir beide unabhängig voneinander zu dem Schluss kamen, also ich rede jetzt über seine Rookie-Saison, dass die Zahlen da natürlich schlechter waren als das, was viele erwartet hatten. So gerade auch aus Fantasy-Perspektive. Falcons draften den Top 10. So, das muss so doch der Superstar-Running Back auch statistisch in den Total-Stats sein. War er halt nicht direkt als Rookie. Aber wir beide kamen ja zu dem Schluss damals, dass das Tape eigentlich genau den Spieler gezeigt hat, den man sich vor dem Draft erhofft hat. Und die Production hat das einfach nicht ganz so widergespiegelt. Letztes Jahr war er dann halt auch mit der Production deutlich näher dran. Hast du ja auch die Zahlen gerade gesagt. Die Fumbles sind auch runtergegangen. Da hat er als Rookie echt ein paar Fumble-Probleme noch. Trotz deutlich erhöhter Workload hat er da, ich glaube, von 4 auf 1 runtergegangen. Also merklich runtergegangen im Vergleich zu seiner Rookie-Saison. Und dann eben das Receiving. Ja, eben in beiden Saisons über 400 Yards, 61 Catches letztes Jahr. Er ist das, was wir pre-Draft dachten. Er ist einer der komplettesten Backs in der NFL. Er ist einer der 3 besten Runner, würde ich sagen, in der NFL. Und dann auch jetzt wieder dieses Jahr, als ich ihn mir angeguckt habe, die Plays, die der im Raum macht, wie sicher, wie konstant der in seinen Reads ist, da ist wirklich auch fast nie ein wirklich, wo ich jetzt sage, das war, glaube ich, die falsche Gap. Das siehst du bei Bijan so gut wie nie. Und dann die Beschleunigung ist ja eigentlich da. Ich wundere mich manchmal bei ihm, dass er nicht mehr Big Plays hat. Ja,
der Topspeed vielleicht.
Ja, vielleicht der Topspeed.
Also weil die Beschleunigung ist 100% da. Aber ich glaube, der Topspeed ist nicht Elite-Level.
Ja, aber gut, das ist dann vielleicht so der eine Punkt. Ich glaube, die Production passt jetzt halt auch zum Tape. Und wenn sich das fortsetzt, dann ist er einer der besten Running Backs in der NFL-Aufsicht.
Da gehe ich zu 100% mit. Deswegen ist er auch unser Platz 3. Und jetzt kommen wir zu den beiden Top-Backs. Für mich gibt es ein klares Top-Tier. Das sind 2 Spieler. Und da können wir direkt über beide sprechen, weil es ist ja keine Überraschung, welche beiden Backs das sind. Derrick Henry und Saquon Barkley sind die beiden besten Backs in der NFL aktuell. Jetzt ist nur die Frage, wer ist besser? Derrick Henry oder Saquon Barkley? Wir haben uns am Ende für den gleichen Spieler entschieden oder für die gleiche Reihenfolge, wenn man so will. Derrick Henry auf 2, Saquon Barkley auf 1. Was hat für dich den Unterschied gemacht?
Also der eine Punkt ist, es ist knapper, als man es denken würde. Ich weiß noch, dass wir irgendwann nach der Saison mal drüber gesprochen hatten, dass Derrick Henry so gefühlt die almost 2000-Yard-Saison hatte, über die niemand redet, so ein bisschen.
Ey, lass mich, ich kann auch gerne starten, weil das war nämlich auch genau mein Gedanke. Das ist enger, als man das eigentlich denken würde. Nach dieser historischen Saison von Saquon Barkley. man kann absolut, und ich war auch geneigt dazu, einen Case für Henry an 1 machen. Und ehrlicherweise ist es bei mir am Ende fast nur das Alter gewesen.
Das Alter, ja.
Und vielleicht auch ein bisschen die Qualitäten als Receiver und wie man als Receiver eingesetzt wird. Mhm. Aber gerade das Alter ist dann halt schon ein Faktor, wenn wir auf die Prognose schauen. Weil, also, Derrick Henry war effizienter als Saquon Barkley. Wenn auch nicht viel, weil auch Saquon Barkley war absurd effizient. Mhm. Aber trotzdem, er war leicht effizienter, vor und nach Kontakt. Wenn er die gleiche Workload gehabt hätte wie Saquon Barkley, hätte auch er eine 2000er-Saison gespielt. Mhm. Er hat mal wieder von den Top-Running-Backs die meisten Stack-Boxes gegen sich gehabt. Das ist gang und gäbe bei ihm. Er hatte gleich viele explosive Runs wie Saquon Barkley und das mit weniger Runs insgesamt. Mhm. Mit Abstand die meisten Forced-Miss-Tackles als Runner. Als Receiver waren es halt nicht so viele, aber das liegt auch daran, dass er auch weniger Chancen dafür hatte.
Ja.
Und natürlich, also bei Umständen kann man, finde ich, jetzt nicht unbedingt einen großen Unterschied ausmachen, weil die sind bei beiden gut und gerade ja, der Faktor ja. Lamar Jackson, also den
das
darf man nicht unerwähnt
ja
lassen.
Das trägt dazu bei, dass Henry halt so viele Stackboxes sieht, weil natürlich genau. ist Jalen Hurts auch ein Faktor im Run-Game.
Ja, die hat er halt vorher bei den Titans auch schon gesehen, muss man dazu
total,
sagen.
Total, total. Also ich meine, bei den Titans war es halt so, alle haben sich dann vor allem zum Ende seiner Titans-Zeit haben sich alle auf ihn fokussiert, weil er der eine Faktor in der Offense war, den du ausschalten musstest. In Baltimore ist es halt so, dass du einen Quarterback hast, der für 900 Yards läuft. Und eben auch die Art und Weise, wie er das macht. Wie gesagt, Hurts ist natürlich auch ein Faktor im Run-Game, aber Defenses verteidigen Hurts anders, als die Lamar Jackson verteidigen, ja. was das Quarterback-Rushing angeht. Und was man da ja auch nicht vergessen darf, gerade bei dem Thema Stack Boxes, die Eagles bieten halt eine ganz andere Bedrohung, was die Receiving-Qualität angeht, als die Ravens. Das heißt, du musst halt auch ein Stück weit dann eben gegen ja. A.J. Brown, gegen Devonta Smith, gegen Dallas ja. Goedert mehr helfen. Die Tiebreaker, um deine Frage zu beantworten, sind halt für mich wirklich Alter. Ich finde bei Barkley, ich habe es ihm positiv angerechnet hier, dass er eben diese Workload schultern konnte, ohne dabei eben an Effizienz zu verlieren. Mhm. Was er bei Barkley auch schon, also bei Henry haben wir das schon öfter gesehen, dass er das kann. Bei Barkley nicht. Und ja, das ist ein bisschen Projection, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber was Barkley an sich im Passing Game machen kann, das ist für mich schon immer noch ein Faktor. Auch wenn ich sage, das ist der eine Kritikpunkt, das ist nicht an Barkley in dem Sinne, aber die eine Sache, die ich gerne noch gesehen hätte bei Barkley eben, ist mehr Involvement ins Passing Game. Der hatte 39 Targets in der Regular Season. Ja. Weißt du, mit wem das geteilter Platz 29 war unter Running Backs?
Nee.
Ramondre Stevenson.
Oh, wow.
Und wie gesagt, ich gebe ihm das
aber
nicht
hey.
Wirklich
durchschnittliche ja. Targettiefe, knappe 3 Yards. Das,
ja, er hat ja auch ein paar tiefe Bälle. Er hat auch ein paar tiefe Bälle paar gehabt. Das weiß ich noch. Ein paar Wheel Routes, wo er auch vor wirklich vertikal ja. gegangen ist.
Ja.
Du hast halt einen Quarterback, der nicht viele Checkdowns zum Running Back einfach wirft. Das ist nicht Jalen Hurts Stil. Ich würde ihm da gern noch eine größere Rolle geben oder würde ihn da gerne in einer größeren Rolle sehen und ihn wirklich so zu einer Art Nummer 4 Receiver machen. Also wenn wir sagen, wir haben die beiden Titans, mhm, wir haben die beiden Receiver im Titan und dann Barkley so als den vierten. Ich glaube, da kann er auch mehr als Derrick Henry. Das war so für mich der andere Tiebreaker. Aber ja, wie wir jetzt beide gesagt haben, Henry also, war echt nah dran. Und Henry, also vielleicht das als letzten Punkt noch, Henry, ich glaube, man kann niemanden als Runner nach wie vor über Derrick Henry packen in der NFL.
Nein. Ich mag den Stil von Saquon Barkley naturgemäß lieber, die Art des Laufens. Mhm. Aber ja, die Effektivität, den Impact, den Henry als Runner hat, da ja. das ist unmatched. Und ich meine, in der Theorie, oder wenn man auf die vergangenen Jahre schaut, dann gibt es eigentlich keinerlei Gründe zu glauben, dass Derrick Henry jetzt bald performancemäßig einbricht. Weil dafür war er letztes Jahr einfach viel zu gut. Wie gesagt, mit ein paar mehr Runs wahrscheinlich eine 2000-Yard-Saison.
Also man kann, finde ich, aber absolut argumentieren, dass das Henrys beste Saison war seit seiner 2000-Yard-Saison vor 5 Jahren.
Ja.
Was
ja,
natürlich 100%. Auch an den besseren Umständen liegt und so, aber er ist einer dieser Spieler.
Ja, aber er war 30.
Genau, wo man, bei ihm muss der Drop-Off erst kommen, bevor ich genau. sage, Henry. Jetzt, weil das ist meine Lektion aus dem letzten Jahr im Prinzip, aus meinem Ranking letztes Jahr.
Ja, ja. Wir haben ja beide einen kleinen Redemption-Arc hier vollzogen. Meiner ist deutlich größer. Und bei Barkley warst du eigentlich spot on. dafür warst du bei Derrick Henry halt skeptischer. Aber um das vielleicht noch mal wieder ein bisschen mehr zu befeuern, deine Skepsis, ich habe mal ein bisschen einfach so in die Zahlen geguckt, wie ist es denn eigentlich mit so alten Backs in Anführungszeichen in der NFL? Derrick Henry ist fast 31. So, seine Saison letztes Jahr war die mit Abstand beste eines 30-jährigen Running Backs ever. Ja, kein Running Back, der so alt war, war auch nur in der Nähe. Wir reden hier nur von Total Stats, natürlich. Ist anders auch sehr schwer zu messen, vor allem dann in der Vergangenheit. Aber ich habe dann auch mal geschaut, wie gut waren denn 31-Jährige? Die beste Saison eines 31-Jährigen, gemessen an Total Rushing Yards, war Curtis Martin 2004 mit 1697 Rushing Yards. Das ist richtig gut, aber ist halt auch schon 20 Jahre her. Und vor 20 Jahren war die NFL noch eine sehr viel dankbarere Liga für Running Backs. Gut, der Trend geht gerade ein bisschen wieder in die Richtung zurück, aber halt trotzdem kein Vergleich, würde ich behaupten. Es gibt nur 5 31-jährige Running Backs, die über 1300 Yards hatten. 1300 Rushing Yards, wenn wir das mal angucken, das war natürlich mit einem Spiel weniger. Mit 1300 Yards, da wäre er immer noch so auf Kyron Williams, Josh Jacobs Level, also immer noch Top 10 in der NFL. Das wäre keine schlechte Saison, aber es wäre dann, glaube ich, schwierig, diesen Platz 2 zu halten. Henry ist halt eine Anomalie oder ist halt ein Outlier, was Athletik und Fitness angeht. Der Mann lebt absurd gesund, der Mann ist absurd athletisch, war er ja schon immer, aber ich finde, dass er da, wir haben ja auch viel drüber gesprochen, der Mann ist, wie soll man das sagen, mehr ripped als in den ersten Jahren seiner Karriere. Der wirkt mehr, der wirkt drahtiger. Und deswegen ist es schwer, ihn mit anderen Backs aus der Vergangenheit zu vergleichen. Aber es gibt halt kaum Beispiele aus den letzten 15 Jahren. Ich glaube, die letzte Saison von einem 31-Jährigen über 1300 Yards war 2009 oder irgendwie so in diesem Bereich. Ich meine, vielleicht pulverisiert er auch den Rekord für 31-jährige Running Backs, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Niveau hält, ist halt einfach historisch gesehen gering. Und deswegen ist auch grundsätzlich eine gewisse Skepsis erlaubt. Deswegen ist er bei mir Platz 2. Ich kann auch Leute verstehen, die mit mehr Projection sagen, okay, wahrscheinlich wird es eher in Richtung Platz 4, Platz 5 vielleicht nächstes Jahr gehen. Aber wir wissen es einfach nicht. Und bisher hat er keinerlei Anzeichen gemacht, dass er schwächer wird.
Genau, das ist eben der Punkt. Ich finde, du musst ja bei Henry auch, das Alter ist der eine Aspekt. Ich habe es vorher Connor vorhin gesagt. Ich würde da noch eine andere Variable reinbringen, die an sich auch gegen Henry spricht, nämlich die Anzahl an Carries. Wir reden halt über einen Spieler, der über 2500 Carries bisher hat in der NFL. Ich glaube, der hat im College auch schon eine Monster, der hat schon in der Highschool eine Monster-Workload. Also wir reden über einen Back, der einfach unfassbar viele Carries und dadurch natürlich auch unfassbar viele Hits auf dem Tacho hat.
Ja.
In der Regel sind das die Dinge, die dann eben er wird jetzt 31, also er wird die Saison mit 31 spielen, die dann in dem Alter einen klaren Impact haben. Wir hatten auch andere Backs, die ja ein Stück weit Freaks waren, was solche Sachen angeht. Ich denke da an einen Adrian Peterson zum Beispiel. Auch da hat man das irgendwann einfach gesehen. Ob das jetzt kommt oder nicht.
Das war auch mit 30 ungefähr. Also der hatte noch seine Saison mit 27.
Genau, der kam auch von Kreuzbandriss zurück und so. Und dann war es aber auch so Anfang 30, genau. Das ist
hatte mit 30 noch eine 1500 Yard-Saison 2015.
Ja.
War schon eine der besseren unter den 30-Jährigen, wenn ich gerade mal hier drauf schaue. Ich glaube sogar die zweitbeste. Mhm. Walter Payton ist halt ein Outlier, aber das war halt in den 80ern. Ja. Walter Payton hat noch mit 32 eine 1500-Yard-Saison aufs Parkett gezaubert und das mit
weniger Spielen. Das Ding ist, die Umstände für Henry sind auch nächstes Jahr gut. Und deswegen glaube ich, dass er auch in dieser 1500-Yard-Range sich wieder bewegen kann. Was die Prognose noch ein bisschen schwieriger bei ihm eben macht, ist, dass er halt so gar kein Faktor im Passspiel ist. Also das ist keine neue Erkenntnis, das wissen wir. Aber was wir bei anderen Backs vielleicht, wo wir sagen können, er gibt ihm halt 30 Carries weniger, aber wirf ihm den Ball 20 Mal mehr zu, das ist halt bei Henry nicht der Fall. Wenn das Rushing bei ihm geht, dann wird er auch einfach nicht mehr der Spieler sein können. Aber nochmal, ich werde das nicht prognostizieren. Ich werde es sagen, wenn ich es dann gesehen habe, aber ich werde es nicht prognostizieren.
Ja, vor allem mache ich den Fehler nicht nochmal mit einem. Beziehungsweise bei Barkley war es ja anders. Der hatte ja ein Down-Year. Derrick Henry hatte ja alles, aber kein Down-Year.
Richtig, genau.
Aber ja, da bin ich auch eher vorsichtiger geworden, irgendwie auf den Decline, den Absturz eines Spielers zu setzen, der so gut ist, wie es Derrick Henry ist, nämlich Hall of Fame Running Back, weil es gibt keinen Spieler, der zwei Saisons auf diesem Level gezeigt hat. Derrick Henry ist mit zwei seiner Saisons unter den Top 11 der All-Time-Rushing-Leader
ja.
auf eine Saison gesehen. Also das ist einfach crazy, was dieser Mann liefert. Das war unsere Top 10. Gehen wir noch mal schnell durch. Auf Platz 10 Bucky Irving von den Bucks. Wir haben Devon Achane von den Dolphins auf Platz 9. Das ist dein Spieler mit Stern. Dann haben wir meinen Spieler mit Stern auf der 8, nämlich Chuba Hubbard. James Conner auf der 7 von den Cardinals, Josh Jacobs von den Packers auf der 6, Jahmyr Gibbs, Detroit Lions auf der 4. Geteilt dieser Platz mit Christian McCaffrey von den 49ers. Bijan Robinson von den Falcons ist Platz 3. Dann haben wir Derrick Henry, Ravens auf der 2. Und die 1 ist eben von den Philadelphia Eagles, Saquon Barkley. Kommen wir zu denen, die knapp gescheitert sind an unserer Top 10. Einer ist wirklich denkbar knapp dran gescheitert, nämlich Platz 11. Das ist Colts Running Back Jonathan Taylor. Er ist von den reinen Volume Backs in meinen Augen der Beste, aber er ist halt vor allem das.
Ein Volume Back. Ja, also genau. Du hast ihn auf 10, ich habe ihn auf 11. Das heißt, da sind wir wirklich ganz knapp an der Top 10 vorbei. Er ist ja auch immer noch ein guter Back, nicht, dass das falsch überkommt. Er ist immer noch ein Bell-Cow-Back, was nicht auf alle in der Top 10 zutrifft. Auch nicht auf alle, über die wir gerade gesprochen haben. Aber ich finde, um das zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, der Difference-Making-Part ist bei ihm einfach nicht so groß. Also ein paar Beispiele dafür. 27 Backs hatten letztes Jahr 175 Runs oder mehr. Taylor war auf Platz 25 von 27 in Yards nach Kontakt pro Run. Platz 22 in Forced Missed Tackle Rate. Taylor war der einzige Back letztes Jahr mit über 300 Carries und unter 50 Forced Missed Tackles.
Ja.
Also, da siehst du schon so ein bisschen, ich meine, er hat das Big Play-Potenzial. Das ist ja wirklich eine der coolsten Qualitäten in seinem Spiel. Taylor ist kein leichter Back, ist ein schwerer Back, aber er hat Speed. Letztes Jahr auch wieder 17 Runs über 15 plus Yards, Platz 4 in der NFL, Breakaway Percentage Top 5. Das hat er eben nach wie vor, aber wir wissen eben auch, dass er halt gar kein Faktor im Passing Game ist. Das ist auch letztes Jahr wieder der Fall gewesen. Der hat in keiner der letzten drei Saisons 160 Receiving Yards gehabt in der Saison. In keiner dieser drei Saisons 30 Bälle gefangen. Die letzten beiden sogar unter 20. Ja, ich mag ihn für das, was er ist, aber höher als 10, wie gesagt, du hast ihn auf 10, ich habe ihn auf 11. Kann er nicht, für mich nicht sein. Und dann, wenn dann jeder von uns ein, zwei andere Backs jeweils individuell nochmal ein Stück höher sieht, dann kommst du halt auf 11 bei ihm.
Ja, das Weirde mit Jonathan Taylor ist, dass, als ich mir dann nochmal Game Tape angeschaut habe, ihm fehlt halt diese Quickness, dieser schnelle Antritt, die schnelle Beschleunigung, weil er ist ja schnell, das, was du angesprochen hast, die explosiven Plays, den Speed.
Ja,
der hat zwei seiner Runs gehören zu den 20 schnellsten Runs der Saison. Also Platz 16 und 17 belegt er da. Ansonsten, also Saquon Barkley ist da zigmal vertreten. Das kann man übrigens auch noch mal dazu sagen, das habe ich eben vergessen. Was mich halt am meisten bei Barkley überrascht hat, das muss ich jetzt einmal noch mal hinterher schieben, dass er wahrscheinlich immer noch ein guter Runner ist, das war mir auch letztes Jahr bewusst, aber was ich wirklich ausgeschlossen hätte, wo ich Geld drauf gewettet hätte oder dagegen gewettet hätte, ist, dass der Mann zu den schnellsten Spielern in der NFL gehört, zu den schnellsten Ballträgern. Platz 4 und 5, dann nochmal auf Platz 12, auf Platz 14. Der hatte halt mehrere dieser absoluten Highspeed-Runs. Und das habe ich nicht gedacht, dass dieser Speed dann nochmal da ist. Jahmyr Gibbs ist natürlich da vertreten in der Liste. James Cook übrigens auch einmal. Aber Jonathan Taylor ist da so ein bisschen Derrick Henry, aber Jonathan Taylor ist eigentlich einer, bei dem man das gar nicht so erwartet, wenn man ihn so down für down anschaut. Aber er hat diesen Highspeed, vielleicht nicht ganz die Beschleunigung. Das schränkt ihn natürlich aber auch dann down für down vielleicht so ein bisschen ein. Also Platz 11 Jonathan Taylor, Platz 12 von den Bills, James Cook, mein Platz 11, dein Platz 13. Ey, wenn der angemessen im Passspiel integriert wäre. Weil ich finde ihn als Runner underrated. James Cook.
Ich weiß nicht, ob ich underrated. Das ist, nee, ich glaube, underrated würde ich nicht sagen. Ich finde, er ist als Runner eigentlich ganz gut gerated, aber wie du sagst eben, er ist halt, er hat ja diesen weirden Career-Arc hingelegt, wo er von, kommt aus dem College und man denkt so, er ist so primär ein Receiving-Back zu, er ist irgendwie so ein Bell-Cow-Runner, aber macht irgendwie gar nichts im Passing-Game. Ich glaube auch, dass er noch mehr kann und dann ist er vielleicht ein Top-10-Kandidat. Ja. Für mich ist er im Moment aber noch klar außerhalb dieser Gruppe und eben auch für mich definitiv hinter zum Beispiel einem Jonathan Taylor. Weil dann, wenn wir dann wenn wir die beiden halt nebeneinander legen, dann gibt mir Taylor als Runner dann doch mehr in dem Gesamtvolumen und was er mit dem Speed und so kann, wenn die halt beide keine Rolle im Passspiel spielen, was da im Moment einfach der Fall ist mit Cook und sich scheinbar auch nicht verändert.
Wo wir uns ein bisschen unterscheiden, ist bei Platz 13. Breece Hall von den Jets. Ich habe ihn nur auf Platz 15.
Den, hast,
Platz
du, den hast du fallen lassen. Den hast du ja.
Von ja, wir drei waren ja beide Sternen. Zu hoch bei ihm, haben wir drüber gesprochen. Ich habe mich ein bisschen mehr distanziert. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass das ein talentierter Back ist. Und talentierter, als er letztes Jahr aussah.
Auf jeden Fall.
Aber Platz 10, finde ich, ist halt in meinen Augen eine reine Projection, weil die Saison war halt.
Also nee, es ist keine reine Projection, weil er war ja besser schon als letztes Jahr. Also wir haben ja schon eine bessere Version
ja,
von
Breece
Hall gesehen.
Ja, aber trotzdem in einer geringen Sample-Size.
In einer geringen Sample-Size, ja. Das,
muss
was wir
jetzt halt einfach mal liefern, damit ich
das stimmt, ja.
wieder
das
an dieses ist, Talent auch glaube, weil
das ist fair.
Also das war halt letztes Jahr wirklich eine Murks-Saison. Ja. Klar, in schlechten Umständen, aber dann fällt es mir halt auch sehr schwer, die Umstände bei den Jets jetzt deutlich besser einzuschätzen. Also
ja, mal
klar,
gucken. Ich meine, sie werden ja offensichtlich sehr run-heavy sein. Ja. Sie haben jetzt Justin Fields. Das wird wahrscheinlich ein Option-Run-Game-Ding sein. Aber das ist ja auch bei ihm, da halten sich ja auch die Trade-Gerüchte. Also ich glaube, dass da einfach mehr auch hinter den Kulissen ist, was wir so gar nicht wissen. Und dann, ja, also die Umstände waren.
Was nicht positiv für ihn sein.
Was nicht positiv, was im Zweifelsfall nicht positiv für ihn ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass der irgendwo hingetradet wird und ne, Tapetenwechsel, keine Ahnung, läuft viel besser. Das kann ja durchaus auch passieren.
Ja.
Ich war letztes Jahr extrem enttäuscht von ihm, definitiv.
Ja,
und ich hab schon noch über, also ich würde so sagen, für mich ist er im Moment noch borderline Top 10, weil ich ihn jetzt auch nicht so jetzt wie du 12, 13 Plätze abstrafen wollte für eine enttäuschende Saison. Aber
ja, aber die
ich sag
davor
auch,
war halt schon, also ich finde, unsere Platzierungen waren ja letztes Jahr schon Projection.
Die waren Projection, aber wir waren ja nicht grundlos hoch bei ihm.
Nein, das stimmt. Das sind wir selten.
Das versuchen wir zu vermeiden. Ich sage aber eben auch, um den Punkt fertig zu bringen, er ist auf sehr dünnem Eis. Also eine Saison noch, die in die Richtung auch nur ansatzweise geht und er wird nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mal mehr Top 20 sein.
Platz 14 ist Aaron Jones. Ich habe ihn auf 13, du auf 15. Und zurück in den Top 20, beziehungsweise sogar in den Top 15, Joe Mixon, weil Adrian höher bei Joe Mixon als ich. Das
hat mich auch,
das
überrascht.
Das erste Mal. Ich habe ihn auf 17, also jetzt kein Riesenunterschied. Ich war eigentlich immer höher bei ihm. Ich habe ihn jetzt auch wieder mit zurückgenommen, aber nicht ganz so weit. Also da bist du schon. Die Zeiten haben sich geändert, was Joe Mixon angeht.
Also ich habe ihn auf 14. Das sind so diese Bell-Cow-Bags. Einfach, du weißt, du kannst die alle drei Downs spielen lassen. Die können eine relativ hohe Volume auch schultern. Da gebe ich ihm so ein bisschen einen Bump, genau wie einem Kyren Williams zum Beispiel, der finde ich auch viel über Volume und über die Rolle letztlich kommt, die er spielen kann.
Ja.
Da kommt ein Alvin Kamara für mich auch mit rein. Andere Art von Runner natürlich, aber auch einer, wo du weißt, der kann alle Downs spielen. Der hat dann in seinem Fall, macht er mehr als Receiver im Vergleich zu Joe Mixon, dafür vielleicht nicht ganz so viel als Runner. Das ist so diese Gruppe, die dann bei mir ab so 13, 14 ungefähr anfängt.
Ich gebe ihm den gleichen Bump quasi, aber dafür ist er halt dann auch noch mal älter als ein Kyren Williams, als ein Jonathan Taylor. Ich weiß halt nicht, wie viel besser Joe Mixon noch werden soll als.
Na gut, Taylor, da haben wir ihn ja auch beide klar.
Ja, genau. Jetzt wie immer die zwei Fragen. Wer kommt in die Top 15, der dieses Jahr nicht in der Top 15 war? Und welcher Rookie vor allem kann es nächstes Jahr in die Top 15 schaffen? Also welcher Running Back schafft es in unsere persönliche Top 15 nächstes Jahr, der dieses Jahr noch nicht dabei war? Und da habe ich einen, ich weiß nicht, ob es ein Hot Take ist. Doch, ich glaube schon. Weil, wie wir immer sagen, es müssen halt auch entsprechend, müssen Leute rausfallen, damit neue Leute reinkommen können. Ich sehe schon bei ein paar Spielern das Potenzial, aus der Top 15 zu fallen, weil jetzt auch ein paar Ältere eben am Start sind, die auf die 30 zugehen. Ich glaube trotzdem, dass es eine bold prediction zumindest ist.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Tyron Tracy.
Oh, wirklich? Ja. Nachdem ja, die einen gedraftet haben.
Ja, pass auf. Ja, deswegen, das ist ja der Bold-Teil daran. Und es kann sein, dass Tyron Tracy nächstes Jahr keine große Rolle mehr spielt. aber ich war dann in der Recherche zu dieser Folge dann doch noch mal wieder überrascht, wie gut diese Saison war in diesen Umständen von Tyron Tracy. Also ich glaube nicht, dass er in die Nähe in der Top 10 kommt oder so, sondern wenn, dann ist es so jemand, der so gerade eben in die Top 15 kommt. Das war zumindest der Eindruck nach Eye-Test. Aber ich habe schon mal in einer anderen Folge, ich glaube, als wir die Rookies reviewed haben, habe ich schon mal darauf hingewiesen, wenn man die Saison von Tyron Tracy anschaut, seine Rookie-Saison als Fünftrunden-Rookie, wenn man das vergleicht mit der letzten Saison von Saquon Barkley bei den Giants, dann gibt sich das erstaunlich wenig. Und das, obwohl Tracy die ersten Wochen Backup war. Teilweise war Tracy einfach besser als Saquon Barkley. Und die Umstände würde ich jetzt nicht als bedeutend besser bezeichnen, die da geherrscht haben bei den Giants. Tyron Tracy war deutlich effizienter als Saquon Barkley am Boden. Wenn auch nur vorm Kontakt. Da ist Saquon Barkley einfach auch noch mal besser, noch mal schwerer zu tackeln. Aber sogar als Receiver hatte er einen ähnlichen Output wie Barkley eben in seinem letzten Giants-Jahr. Wenn er daran anknüpfen kann, das hängt halt sehr davon ab, wie viele Chancen bekommt
das
er, wie viel
meine Volume Frage bekommt er. Was denkst du, wie dieses Backfield, sagen wir mal, ab Woche 8, so in der Range, wenn das also sich ein bisschen eingependelt hat, wie das aussieht dann?
Ja, das ist halt der große Haken. Wenn die nichts gemacht hätten, dann fände ich meinen Take jetzt nicht mega bold. Ich habe ihn jetzt schon knapp in der Top 20. Aber ja, mit Cam Scadabo. Also ich glaube, Singletary spielt keine große Rolle mehr.
Das denke ich auch nicht.
Und Cam Scadabo ist halt zu sehr First- and Second-Down-Back, hätte ich beinahe gesagt, um Tyron Tracy nicht in die Quere kommen zu können.
Ach so, ja, okay, ja.
Also, weißt du, also die sind zu ähnlich,
die sind
würde ich
zu
behaupten,
ähnlich, genau, ja.
Dass das keine Rolle spielt oder dass die jetzt irgendwie sich dann First and Second Down Tracy und Cam Scadabo Third Down Back.
Ja.
Aber ich bin ja jemand, der bei Scadabo skeptischer war als die meisten anderen. Alle Scadabo-Fans da draußen werden sagen, Tyron Tracy, den wird er ganz schnell in die Tasche stecken. Also Scadabo wird Tracy ganz schnell in die Tasche stecken. Ich weiß das nicht. Ich will erstmal Scadabo sehen. Und wir reden hier immer noch von, also Tyron Tracy kam auch relativ alt in die NFL, aber also wenn Tracy der Leading Back bei den Giants bleibt, na gut, das Problem ist natürlich auch, das macht den Take auch noch schwieriger, die Umstände werden jetzt auch wahrscheinlich dieses Jahr nicht so viel besser sein.
Vielleicht ein bisschen, wenn die Line mal fit bleibt, ne, vielleicht kleines Quarterback-Upgrade.
Deswegen, also ich bin gar nicht so jetzt kein riesen Tyron Tracy-Fan nach diesem Jahr. Aber ich finde, dass die Chance da besteht. Und ich wollte hier mal nicht so die ja, ich finde, wir hatten in den letzten Folgen dann bei dem Part häufig so Spieler, wo man sagt, so, ja, okay, das kann durchaus passieren. Ich wollte mal ein bisschen hotter sein.
Ja, mein Problem mit diesem Backfield ist ja, dass ich diese beiden Spieler sehr mag. Also ich war bei Tracy deutlich höher als der Consens Pre-Draft.
Stimmt.
Ich war bei Scadabo deutlich höher als der Consens Pre-Draft. Ich mag die beide sehr.
Was glaubst du denn, was passiert als ich Fan beider Spieler?
Ich halte Scadabo für den besseren Spieler. Deswegen glaube ich, dass der letztlich. Also es wird in die eine oder andere Richtung irgendwie so eine 60-40-Geschichte sein, vermute ich. Aber ich glaube, dass wir.
Wo wurde Scadabo gedraftet? Vierte, dritte?
Anfang vierte Runde, Erster Pick oder zweiter Pick der vierten Runde, ja.
Ja. Es war schon wahrscheinlich, dass der viel den Ball bekommt.
Ich denke, dass es am Ende so eine Situation sein wird, sagen wir mal, zweite Saisonhälfte. Scadabo ist der primäre Back, aber Tracy hat auch seine Touches jede Woche. So, ich glaube, so ein bisschen unbefriedigend in der Richtung halt wird es sein. Ich bin tatsächlich in eine andere Richtung gegangen, nämlich eher, ich habe das Gegenbeispiel gesucht, einen Back, der in dieser Offseason überraschend gar keine Konkurrenz gekriegt hat, wo wir eigentlich vielleicht dachten, dass da was passieren könnte und einfach nichts passiert ist. Und das ist Chase Brown von den Bengals. Ich meine, die Bengals haben einen ganz späten Running Back Pick mit Taj Brooks gemacht und ansonsten reden wir über Zach Moss und Samaje Perine in der Depth Chart. Und der Trend ging bei ihm ja schon in diese Richtung. Also Wenn man sich die Snaps seiner Spieler anguckt, erste Saisonhälfte, geteiltes Backfield. Ab Woche 9 hat er es mehr und mehr übernommen. In 8 Spielen 4-mal 20-plus Carries gehabt, nie unter 12 Carries, nur einmal unter 50 Rushing Yards, plus dann das, was er als Receiver macht. Auch hier wieder, zweite Saisonhälfte, in 4 von 8 Spielen, 5 oder mehr Catches, 3-mal über 50 Receiving Yards ab Woche 9. Wenn der noch einen Schritt macht, wenn der als Runner noch ein bisschen konstanter wird, dann könnte der halt echt in natürlich auch einer sehr produktiven Offense ein Three-Down-Back sein. Und ich glaube, dann ist, ich hatte ihn jetzt noch knapp außerhalb der Top 15, ich hatte ihn in meiner Top 20, aber noch nicht Top 15. Aber ich glaube, dann ist Chase Brown sogar.
Ich muss kurz reingerätschen, Adrian.
Ja.
Das ist schon ein bisschen feige, in dieser Rubrik deinen Nummer 16-Spieler zu nehmen.
Pass auf, deswegen habe ich aber noch einen Take.
Das ist schon.
Ich kenne dich ja. Deswegen habe ich noch einen Take dazu.
Okay.
Ich glaube, dass Chase Brown dann sogar Top 10 ist nächstes Jahr.
Oh ja, okay, das nehme ich. Das nehme ich, weil das ist. Ja, da braucht er eine richtig gute Saison. Will's gar nicht. Ja, doch, das kann passieren, gerade in den Umständen. Joe Mixon hatte richtig gute Jahre, wobei für mich ist Joe Mixon sogar immer noch der bessere Back. Aber ja, das kann dann durchaus passieren mit der
Umständen,
mit der Möglichkeit.
Bei ja. Chase Brown dann am Ende über so einen Back reden könnten, wo wir dann beide sagen, ja gut, als Runner, naja, ist halt irgendwie. Aber wenn der halt, dass der irgendwie Total Yards-mäßig und so Gesamtproduction, Passing Game, Rushing und so weiter, dass der da halt einfach total produktiv ist.
Ja, aber um in die Top 10 zu kommen, da wird es halt ja noch schwieriger, weil er dann Backs hinter sich lassen muss. Also für deine Top 10, wo haben wir denn, wo haben wir hier denn deine
Breece Hall, meine 10, also, das geht.
Ja, gut. Ja, aber dann muss auch, finde ich, also wenn Jonathan Chase Brown Taylor vor allem über Volume so kommt, muss ein Jonathan Taylor dann auch schlechter sein mit viel Volume.
Genau.
Chuba Hubbard muss einbrechen.
Hubbard könnte ja doch.
Oder du verabschiedest dich mal von Devon A-Chain in den Top 10.
Niemals. Na, aber das deswegen ist ja auch ein bisschen.
Das ist ein guter Take dann.
Genau,
weil 15 fände ich. 15 mit dem Platz 16-Spieler, den Schritt trauen wir ihm wohl alle zu in einer Bengals-Offense. So, und bei Rookies, ja, welche Rookies könnten nächstes Jahr in der Top 15 landen? Das ist ja auch noch ein Faktor.
Genau.
Also, es wäre ja eine Überraschung, wenn Ashton Jeanty nicht in der Top 15 landet.
Ja, würde ich auch sagen.
Und das macht die Sache natürlich für alle anderen, die jetzt noch nicht in der Top 15 sind, noch mal ungemein schwerer.
Eben.
Also Ashton Jeanty lasse ich hier nicht gelten als Antwort.
Also Jeanty ist halt die Default-Antwort schon mal.
Ja.
Also ne, die können wir einfach einen Haken machen. So. Das wäre wirklich überraschend, wenn das nicht passieren würde. Deswegen fand ich deswegen finde ich auch, das muss man immer bedenken, gerade wenn auf einer Position eine starke Draftklasse reinkommt, dass ja die Top 15, wie sie jetzt steht, musst du ja vielleicht zwei Spieler erstmal noch neu reindenken, die im Moment noch gar nicht gerankt sind.
Also, für mich ist es relativ einfach. Es gibt nämlich zwei Antworten. Einmal wird irgendeiner dieser Late-Rounds mit und Late-Round-Backs eine überraschend starke Saison spielen, wie es Tyrann Tracy gemacht hat. Ja, wie es Bucky Irving gemacht hat. Irgend so jemand wird mindestens mal an der Top 15 kratzen. Einer von diesen ganzen Backs.
Hast du da einen Favoriten? Also nicht Favoriten, sondern einen Prediction-Favoriten quasi.
Von diesen Late-Roundern. Ja. Ich habe jetzt hier nicht die Runden, wie sie gedraftet wurden.
Ich kann dir mal ein paar Namen einfach geben.
Also, ja, gib mir mal einen.
Jordan James ist der erste Back gewesen, ja, der fünften Runde. Der wird noch
das wäre natürlich mein Favorit, wenn er genug Volume bekommt, wenn er genug
wenn
Workload bekommt bei den 49ers.
So, genau.
Dann easy, weil das war mein Nummer 5 Back. Also, das ist natürlich by far mein Favorit.
Ja. Ein paar Backs, die von Anfang an zumindest Snaps sehen werden. Jaden Blum bei den Cowboys. Speedback, Receiver wahrscheinlich, Receiving Back in erster Linie. Offenes Backfield. Ja. Mal gucken. Wen haben wir noch? Devin Neal bei den Saints. Klar, geteiltes Backfield, aber
ja.
Rolle zumindest wird er haben.
War ich jetzt kein Riesenfan von, aber klar, ist mit der Opportunity, warum nicht?
Ich glaube fast, mein absoluter Late-Round-Flyer-Favorit ist Breshad Smith bei den Chiefs. Weil die haben keinen Receiving-Back in dieser Offense im Moment. Er ist ein
keiner Receiving-Back in der Top 15 zu kommen, ist. Also, da musst du halt.
Klar,
er
muss natürlich deine größere Rolle schon auch dazu.
Genau, weil das schaffst du sonst nicht.
Aber das ist der Weg aufs Feld halt für ihn.
Ja. Mein Favorit, abgesehen von Ashton Jeanty, ist Quinshon Judkins. ist mein Nummer 2 Back gewesen.
Wirklich? Ja, okay. Ja, klar, ja, du warst ja, du gut, Backfield du bist an. Auch bei ihm, ja.
Also, ja, A, individuell, B, Opportunity. Also klar, Browns, wer ja. weiß, wie viel Production du da hast, aber werden die, wie viel schlechter werden die Browns sein als, also die Browns Offense als die Giants Offense letztes Jahr?
Ich glaube schon schlechter.
Okay, aber also nach EPA per Play waren die Giants auf 28. Gut.
Ich glaube, die Giants werden auf 31 oder so reinkommen.
Gut, natürlich wird es schwierig, da Total Stats zu liefern, aber das Backfield aktuell, ich muss es mir nochmal aufrufen, bei den Browns sieht folgendermaßen aus. Wir haben Christian
Judkins, zwei Rookies natürlich drin.
Dylan Sampson als so Speedy. Jerome Ford, der ja.
Auch Speedy.
Auch da ist.
ja.
Und das war's.
Also Christian Judkins. Volume wird der natürlich kriegen. Das ist ja,
und er war ja ein relativ hochgedrafteter Back, das muss man auch dazu sagen. Also,
ja, und du warst halt hoch bei ihm. Das ist halt das Ding, weil wenn du jetzt sagst, ich will einen Back, der hochgedraftet wurde und Volume kriegt, dann muss er auch Marion Hampton nehmen. Weil er spielt dann in der viel besseren Offense. Aber bei dem warst du halt nicht so hoch.
Ich war nicht viel niedriger, aber ja, wir waren beide niedriger als der Konsens. Das Problem bei Hampton ist ja aber auch, also, die haben ja Najee Harris nicht komplett ohne Grund geholt. Oder?
Ja.
Also gerade zu Beginn der Saison.
Okay, was glaubst du aber, wer mehr Touches kriegt? Hampton oder Judkins? Ich glaube, das ist
am
Hampton.
Am Ende der Saison auf die Saison wird gesehen, ja. es knapp Hampton sein. Aber gerade zu Beginn wird Najee Harris mehr bekommen. Kann ich mir vorstellen.
Nein, ich meine Hampton oder Judkins.
Achso, Hampton oder Judkins. Mhm. Ja, die Chargers Offense wird halt insgesamt mehr Snaps spielen.
Mhm.
Nein, ich gehe mit Judkins.
Ich habe eine ganz andere Nummer 2.
Aber das ist eine gute Wette.
Ja, ist ein
also, oder gehst du mit bei Judkins?
Mehr Touches? Mehr Touches? Ja. Ich bin bei Hampton. Ich glaube, Hampton kriegt mehr Touches.
Das ist eine gute Wette. Liebe Leute, schreibt es euch auf. Wir vergessen es. Wir haben es morgen schon vergessen.
Ich habe eine andere Nummer 2. Nicht Hampton und nicht Judkins. Hinter Genty. Für mich ist es RJ Harvey.
Ja, da gehe ich natürlich zu 100%
mit. Nicht, weil ich jetzt selbst den Spieler so mega geil finde, aber ich weiß natürlich, was für eine Rolle der spielen wird. Und er kommt, genau, du warst ja sogar noch deutlich höher bei ihm. Er kommt zu Sean Payton, das ist der Handpicked Back von Sean Payton. Der wird Volume kriegen, der wird Passing Game Production kriegen. Der spielt in einer guten Offensive Line. Der wird hunderte von diesen ganzen Checkdown-Screens kriegen, die werfen. Das ist für mich die Nummer 2. Also wenn du sagen müsstest, ich muss 2 Backs nennen, dann ist es Genty und Harvey für mich.
Ja, Genty, Judkins, Harvey wahrscheinlich. Ich hatte Harvey ja Platz 6.
6, ja, ich wollte gerade sagen, 7 oder 6.
Das Einzige, warum ich Judkins Umfeld vielleicht dann doch noch besser finde, ist, die haben halt ein paar Backs, die Sean Payton jetzt nicht komplett verkehrt fand. So McLachlan, ich meine, Audric Estime ist ja auch. Der ist ja letztes Jahr reingekommen, ne? Also auch von Payton handpicked. Ja, aber RJ Harvey sollte da eine große Rolle spielen. Und
ich glaube tatsächlich, dass Harvey auch so touchesmäßig echt viel kriegen will, weil er wahrscheinlich auch im Passspiel super viel macht, schätze ich.
Das war unser Running Back Ranking 2025. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es gibt wieder Feedback. Positives natürlich. Gerne Downset Talk bewerten. Überall da, wo es geht. Geht, glaube ich, auf so ziemlich jeder Podcast-Plattform, egal wo ihr uns hört. Ansonsten, Adrian, was gibt's von dir noch?
Was gibt's von mir noch? Genau, wir hatten eine Bonusfolge noch, falls ihr die noch nicht gehört habt oder noch nicht Supporter seid. Stimmt. Wo ich nochmal so ein bisschen auf den Draft und das Thema Positional Value geguckt habe. Also, was uns der Draft und die Offseason zum Thema Positional Value vielleicht verrät, wie sich da die Wahrnehmung auch ein bisschen verändert. Ich glaube, es gibt ein, zwei Positionen, die gerade runtergehen und ein, zwei, die hochgehen, auch dann im Gegenzug. Ansonsten eine Ranking-Folge noch nächste Woche, eine Ranked-Folge. Mhm. Und dann die kleine, aber feine Sommerpause. 2 Wochen aber nur.
Nur 2 Wochen. Wir produzieren was vor für euch, damit ihr weiterhin donnerstags versorgt seid. Das war's aber für diesen Donnerstag, für diese Woche. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.
Ciao, ciao.